Liebe Geschwister und Freunde, es ist schön, wieder einmal im Land der Sieger sein zu dürfen. Nicht im Lande derer, die dauernd Niederlagen erleiden, sondern im Land der Sieger. Hier ist ja alles auf Sieg abgestimmt. Da gibt es wohl auch einen Fluss, der heißt Sieg, ja, und nicht Niederlage. Das wünsche ich uns auch im geistlichen Erleben, Sieg haben zu dürfen, wie es auch der Apostel Paulus einmal sagt. Wir dürfen Sieg haben, wir dürfen uns im Triumph umherführen lassen in Christo Jesu, was nicht heißt, dass wir äußerlich immer Erfolge haben müssten, aber dass wir in Christo Sieg haben über uns selber, über die Sünde, über den Feind. Nach Jakobus 4, Vers 7, das ist ja auch so ein richtiges Wort für Siegerland, Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das Thema lautet Abraham und Mose, ein Vergleich. Wir fuhren auf der Autobahn, meine Frau und ich. Wir hatten einen Kurzurlaub an der Nordsee gemacht im Juli und fuhren zurück. Das ist eine ganze Menge zu fahren von Büsum bis Stuttgart an einem Tag. Ist ein bisschen viel, aber es ging so gerade. Und unterwegs sage ich zu meiner Frau, schnell den nächsten Parkplatz anfahren. Schnell, schnell, schnell. Ja, was ist denn? Hast du Gesundheitsprobleme? Nein, 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 mir geht ein Thema durch den Kopf. Am Steuer des Wagens, da hat man ja zwischen Nordsee und Stuttgart Zeit genug und da kommen einem auch Gedanken ein neues Thema mal wieder. Abraham und Mose, ein Vergleich. Und wenn dann im Kopf noch die Untergliederung sich einstellt, A, Übereinstimmungen, erstens, zweitens, drittens, B, Unterschiede, erstens, zweitens, drittens, dann habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht alles behalten, bis Stuttgart, schnell raus, nächster Parkplatz, das wäre ein Thema für Weidenau. Und einen guten Vorsatz fassen und ausführen sind natürlich zweierlei Dinge. Es vergingen verschiedene Wochen, bis ich dann vor 14 Tagen etwa es auch niederschreiben durfte. Und so soll uns diese Thematik heute einmal beschäftigen. Ich wiederhole einiges von dem, was ich gestern Abend gesagt habe, für die, die vielleicht gestern Abend nicht dabei waren. Es gibt Übereinstimmungen zwischen Abraham und Mose und es gibt auch Unterschiede. Die Unterschiede sollen uns dann vor allem heute früh beschäftigen. Aber es gibt Übereinstimmungen. Wie Sie vielleicht wissen, Hebräer 11 ist ja das Kapitel von den Glaubenskämpfern, Glaubenssiegern, Sieg des Glaubens, Hebräer 11. Aus Hebräer 11 lernt man allerdings auch, Sieg des Glaubens bedeutet nicht unbedingt äußere Siege. Das auch, das wird ja auch aufgezählt in Hebräer 11, Sieg über die Feinde, der fremden Heerscharen zurückgetrieben. Aber dann kommt, worauf Bruder Heller schon immer hingewiesen hat, dann gibt es die schwerwiegenden Wörtlein in Hebräer 11, andere aber, und dann tritt gegen Ende des Kapitels die leidende und verfolgte Gemeinde aller Zeiten ins Blickfeld. Die haben auch gesiegt, obwohl sie nach außen überhaupt keinen Sieg hatten, sondern sie wurden gesteinigt, zersägt, verfolgt, irrten umher in Höhlen und Klüften der Erde. Und das waren sogar noch größere Siege inmitten der äußeren Niederlage. In Hebräer 11 finden wir sowohl den Abraham als auch den Mose erwähnt, was sie durch Glauben tun durften und tun konnten. Ich habe gestern Abend die entsprechenden Verse vorgelesen. Beide stimmen auch darin überein, beide waren Sünder. Und das verschweigt die Bibel nicht. Das ist ein Trost für uns, dass wir nicht allzu hoch an diesen Männern heraufsehen. Ja, so ein Mann des Glaubens kann ich nie werden. Oder so eine Glaubensmutter wie eine Sarah, die auch Schweres zu erdulden hatte. Auch in ihrer Ehe ging nicht immer alles so glatt. Und was wurde sie unterdrückt und was hat er mit ihr gemacht? Beide waren auch Sünder. Denn als sie an die heidnischen Fürstenhöfe kamen, da hat der Abraham, der Gottesmann, zu seiner Frau gesagt, er war aber eigentlich mehr ein Angsthase als ein Gottesmann in der Situation, liebe Sarah, du hast ja Verständnis, diese heidnischen Fürsten, das sind unkeusche, gierige, wilde Typen und ich habe Angst vor denen, die könnten dich ja haben wollen. Und dann erlaube mir, dass ich etwas verschweige, nämlich dass du meine Frau bist, das sagen wir dann nicht. Ich sage nur, es ist meine Schwester. Und das ist ja auch nicht ganz gelogen, da du ja auch meine Stiefschwester allerdings bist, ist es ja nicht ganz gelogen. In die heutige Zeit übersetzt, das könnte man als Christ so gerade vielleicht noch machen. Und so geschah es zweimal. Gott aber ist eingegriffen im Traum und hat den heidnischen Fürsten gewarnt, taste das Weib nicht an, das ist eines Mannes Eheweib. Und am anderen Morgen, peinliche Situation für Fromme, wenn die Welt uns zur Rede stellt, weil wir nicht ganz aufrichtig waren. Kommt ja heute nicht mehr vor, oder? Dass Christen von der Welt zur Rede gestellt werden. Du bist doch Christ und warum hast du da gelogen? Ja, richtig gelogen war es ja nicht. Du hast aber nicht die Wahrheit gesagt. Ja, das wird kaum in unserer Situation vorkommen, dass wir unsere Frau als Schwester ausgeben. Also ich sage auch, meine Frau ist meine Schwester. Natürlich ist sie das im Glauben, aber ich sage nicht, sie sei nur meine Schwester. Das ist heute sicher nicht unser Problem, aber es kann andere Bereiche geben, wo man denkt, das könnte ich jetzt als Christ im Geschäftsleben oder so gerade noch so drehen. Bei der Abfassung eines Schriftstückes könnte man das so formulieren, ist ja nicht gerade gelogen. Diplomatische Floskeln, mehrdeutige Texte, wie in den Abmachungen zwischen Israel und Arafat, der eine hat das verstanden und der andere hat das verstanden unter dem gleichen Text. Sie waren beide auch Sünder. Abraham war von Hause aus kein Glaubensheld, sondern ein Angsthase, der Angst hatte, ihm könne etwas passieren. Den töten wir jetzt, denn wir wollen seine Frau haben. Und wenn sie verheiratet sind, dann machen wir das ganz einfach so, den Mann, den töten wir, fertig, Punkt. So war das wohl an heidnischen Fürstenhöfen möglich. Und davor hatte eben der Abraham eine heillose Angst, dass nur mir, dem Abraham, nichts passiert. Lieber soll meiner Frau was passieren, aber bitte nicht mir. Ach, welch elende, erbärmliche Figur macht er doch in 1. Mose 12 und 20. Und die Welt stellt ihn, der Fürst stellt ihm am anderen Morgen zur Rede. Du, mir ist Gott in der Nacht erschienen und hat mir was gesagt. Diese Schwester da, ist das nicht deine Frau? Und dann fängt er an zu stottern, ja, meine Frau ist sie dann allerdings auch. Ja, warum hast du es nicht gesagt? Elende Situation. Aber die Auserwählung Gottes, die bleibt erhalten. Wer die Bibel gut kennt, der weiß, mit 1. Mose 12 beginnt was Neues. Mit 1. Mose 12 beginnt Auswahlprinzip. Und die Gemeinde ist ja auch eine auserwählte Schar. Israel ist eine auserwählte Schar. Die Auserwählten sind nicht deshalb auserwählt, weil sie besser sind. Das sieht man an Abraham, dem Angsthasen. Und das sieht man an Israel, dem widerspenstigen Volk. Das sage nicht ich, das sagen die Propheten Alten Testaments immer wieder. Das sagt Gott durch die Propheten. Haben Sie das beim Bibellesen gemerkt? Das haben Sie sicher schon längst gemerkt. Die Juden kommen in der Bibel nicht so gut davon. Die Bibel ist nicht ein Buch jüdische Nationalliteratur. Wie herrlich ist das Volk Israel, großartig. Sicher, wir haben auch großartige Worte über Israel von der Berufung her gesehen, die Gott für dieses Volk ersehen hat. Aber an sich und in sich selbst bekommen die Juden immer wieder ihre Widerspenstigkeit vorgeworfen. Und bei uns ist es nicht anders. Das sagt jedenfalls Paulus in 1. Korinther 1, nicht viel Edle, nicht viel Mächtige, nicht viel Weise, das Schwache dieser Welt und das, was nichts ist, hat Gott auserwählt. Der Bruder Geier hat immer erzählt, Karl Geier, der ja hier in den 50er Jahren so herrliche Dienste getan hat, Jahresabschlusskonferenz 1954, Römer 8, erinnern Sie sich noch? Da müssen Sie ja schon ein bisschen älter sein. Karl Geier sagte, in der Hitlerzeit, da hat man ihn mal vorgeladen, er würde unerlaubterweise das Wort Gottes verkündigen. Wo gehören Sie dann eigentlich hin? In der Hitlerzeit, da musste ja alles organisiert sein und einen festen Namen vorweisen können und eine Organisation, also da gehöre ich hin. Sind Sie bei der Kirche? Nein. Bei der Kirche? Nein. In der Freikirche? Nein. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind nichts, hat der Nazi-Propagandist ihn angeschrien. Und Karl Geier sagte, dann ging ich raus wie ein begossener Pudel, aber draußen vor der Tür, da dachte ich, ach, was nichts ist, das hat Gott erwählt. Der Mann hat gerade gesagt, wissen Sie, was Sie sind nichts. Herr, ich danke dir, da bin ich ja gerade richtig für deine Erwählung. Mose hat auch auf andere Weise gesündigt. Ich habe darauf hingewiesen, er sollte zweimal, nein, sagen wir lieber so, das Volk hatte Durst. Ein Millionenheer zieht durch die Wüste. Mose ist ihr Anführer. Und dann gibt es kein Wasser, Wassermangel. Nicht für 10 oder 20 Menschen, sondern für 1.600.000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und das ist ein Riesenproblem. Wo kriegen wir Wasser her in der Wüste? Gott tut ein Wunder. Er sagt das erste Mal in 2. Mose 17, schlage den Felsen, Mose, mit dem Stab, den du in der Hand hast. Dann wird der Fels Wasser geben. Und das Wasser reicht aus für das ganze große Heer. Und so geschah es. Eine ähnliche Situation kam dann noch einmal, 4. Mose 20, wiederum murrt das Volk. Ja, das Murren können wir gut verstehen, wenn es in der Hitze der Wüste kein Wasser gibt. Und dann hat Gott gesagt, du sollst zu dem Felsen reden, dann wird er sein Wasser geben. Gott hat gesagt, reden, nicht schlagen. Muss man auch auf Kleinigkeiten achten bei dem, was Gott sagt? Muss man genau hinhören, was Gott sagt? Oh ja. Das ist allerdings sehr wichtig. Auch ein kleiner Ungehorsam kann schlimm werden. Und dann hat der Mose, wir spüren das, wenn man da 4. Mose 20 liest, die Verse 8 bis 11, ich habe sie gestern Abend vorgelesen, man spürt das direkt, wie der Mose einen roten Kopf kriegt und in Erregung gerät. Ihr Widerspenstigen, werden wir euch etwa Wasser aus dem Felsen hervorbringen? Und er hat gerade den Stab in der Hand und im Moment des Eifers da, denkt er nicht genau darüber nach, was Gott gesagt hat. Er schlägt den Felsen zweimal. Das hat das erste Mal so gut geklappt, das schlagen wir doch wieder, dann gibt er auch Wasser. Ja, so geschah es. Aber Gott sagte, du hast nicht gehorcht. Du kommst nicht ins Land hinein, weil du nicht gehorcht hast. Du solltest zum Felsen reden und nicht den Felsen wiederum schlagen. Warum nimmt es Gott mit so einer Kleinigkeit so genau? Das hat ja wohl auch eine symbolische Bedeutung. Der Fels ist der Christus, sagt Paulus einmal, schreibt Paulus an die Korinther. Der mitfolgende Fels war der Christus und der Christus, der wurde einmal geschlagen ans Kreuz. Aber er soll nicht ein zweites Mal geschlagen werden. Heute genügt es, dass wir zum Felsen reden, beten, dann gibt er Wasser, dann kommt das Wasser des Heils, indem wir im Glauben zu ihm reden. Ich hatte dann drittens gesagt, gestern Abend, beide hatten auch zu warten. Sie haben das Verheißene nicht sofort erlangt. Und nun die Unterschiede. Wenn wir den Namen Mose hören, dann denken wir automatisch an was? An das Gesetz, das mosaische Gesetz. Abraham, der Mann der Verheißung, Mose, der Mann des Gesetzes. Zu beiden redet Gott in verschiedener Weise. Zu Abraham redet Gott immer wieder, ich will, ich will, ich will. Er gibt eine Verheißung nach der anderen. Zu Mose sagt Gott immer wieder, du sollst, du sollst, du sollst. Du sollst dieses Heiligtum, die Stiftshütte anfertigen und das sollst du so machen und das sollst du so machen. Und Israel bekommt die 10 Gebote und noch andere Gebote. So sollt ihr leben, so sollt ihr leben, so sollt ihr leben. Du sollst. Also ihr Lieben, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Auf der einen Seite beide, Abraham und Mose, beide sind Männer des Glaubens. Im persönlichen Leben, obwohl sie Sünder waren. Also wenn du Sünder bist, kannst du trotzdem noch ein Glaubensheld oder eine Glaubensheldin werden. Du brauchst nur einfach Gott beim Wort nehmen. Das Wort Held wollen wir mal lieber weglassen, aber ein Glaubensmensch können wir werden. Ein Glaubensmensch, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung. Ein Glaubensmensch, der Gott beim Wort nimmt, der sich auf seine Verheißungen stützt. Das muss ich ein bisschen einschränken. Verheißungen, die heute für die Gemeinde Gottes gültig sind. Du kannst nicht irgendeine Verheißung nehmen, die das tausendjährige Reich betrifft. Wir können uns nicht irgendeine Verheißung Gottes aneignen, die Israel gegeben wurde, etwa die biblischen Landverheißungen. Aber Verheißungen, die der Gemeinde gelten für heute, für ihren Weg durch diese Zeit, die Da dürfen wir Gott beim Wort nehmen. Auch bei den anderen Verheißungen, die noch in der Zukunft liegen. Aber da gilt es, Hebräer 6, Vers 12, durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Warten können, warten lernen. Abraham ist der Mann der Verheißung. Also im persönlichen Leben stimmen sie darin überein, Glaube, Glaube. Abraham, Mose, siehe Hebräer 11. Aber der heilsgeschichtliche Platz, das, was sie heilsgeschichtlich darstellen und repräsentieren, das ist sehr verschieden. Da ist Abraham der Mann der Verheißung und da ist Mose der Mann des Gesetzes. Jetzt blicken wir erstmal noch auf Abraham wieder. Gott gibt ihm eine Verheißung nach der anderen. Sein Glaube nährt sich von den Verheißungen, nicht von Forderungen, von Verheißungen. Und deshalb stellt ja Gott uns, stellt ja Paulus die Gemeinde in die Spur des Abraham und nicht in die Spur des Mose. Zu uns redet Gott auch von durch Verheißungen und die sollen und dürfen wir im Glauben nehmen. Ich habe gestern Abend schon darauf hingewiesen, Professor Ströter, Ernst Ferdinand Ströter, geboren in Wuppertal, gestorben in Zürich, 1846 bis 1922. Bruder Ströter hat ja sehr vieles Wertvolles geschrieben, auch über Hebräer 11. Ich bin gerade dabei, das ein bisschen zuzubereiten für Gnade und Herrlichkeit. Das soll in 10 Fortsetzungen in Gnade und Herrlichkeit erscheinen und in dem kommenden Heft Nummer 6, da kommt schon die erste Folge. Und Ströter betont, Glaube ist eigentlich nur da möglich, wo Gott geredet hat. Biblischer Glaube ist nur möglich, wo Gott geredet hat. Und dieses Reden Gottes nehmen wir im Glauben. Ob es schon erfüllt ist oder noch nicht erfüllt, das macht nichts, sagt Ströter. Auch die zukünftigen Dinge, die dürfen wir genauso nehmen, wie die, die bereits geschichtliche Tatsachen geworden sind. Gott redet zu Abraham immer wieder durch Worte der Verheißung und dann folgt der Gehorsam. Gott hat ja auch für Abraham durchaus gewisse Forderungen und Befehle, aber verbunden mit Verheißungen. Und das Entscheidende sind die Zusagen, die Verheißungen. 1. Mose 12 beginnt also was Neues, da beginnt Auswahlprinzip Gottes. In den ersten 11 Kapiteln der Bibel, ich rede menschlich, da versucht es Gott mit der Gesamtmenschheit weiterzukommen, aber es klappt nicht, immer wieder Widerspenstigkeit, immer wieder Sünde. Die Menschen mehren sich auf der Erde, wie sie es zurzeit ja auch tun. Die Milliardenzahl erhöht sich fortwährend und die Sünde mehrt sich auch. Sintflut, Turmbau zu Babel, die Sünde. Und menschlich gesprochen, das ist aber nur die menschliche Seite, menschlich gesprochen merkt Gott, sieht Gott, dass er so mit der Menschheit als Ganzer nicht weiterkommt. Deshalb nimmt er eine Auswahl, Auswahlprinzip ab 1. Mose 12. Das schließt nicht aus, dass Gott alle seine Wege von jeher bewusst sind und dass er alles schon vor Grundlegung der Welt erkannt und mit dem Sohne durchgesprochen hat. 1. Mose 12, ich lese nochmal, was ich gestern schon gelesen habe, die ersten 3 Verse, diese gewaltige 7-fache Verheißung. Der Herr Yahweh, Jehovah, der Unveränderliche, der Ich Bin. Ich bin da, ich bin immer und überall da. Das ist der Sinn des Namens Yahweh. Und Yahweh sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Beachten wir bitte, ich will. Ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr Yahweh zu ihm geredet hatte. So heißt es auch in Hebräer 11, dass Abraham gehorsam war. Im Glauben war er gehorsam, als Gott ihm befohlen hatte, auszuziehen. Er war durch Glauben gehorsam, Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam ist dem Apostel Paulus ganz wichtig. Der Römerbrief ist vorn und hinten umgeben von dem Begriff Glaubensgehorsam. Römer 1, Vers 5 und Römer 16, 26, Glaubensgehorsam. Paulus hat den Auftrag, Glaubensgehorsam zu wirken unter allen Nationen. Glaubensgehorsam zu wirken im Siegerland oder in Württemberg oder in Arosa, der Schweiz und wo auch immer. Glaubensgehorsam unter den Nationen, Glaubensgehorsam bei dir und bei mir. Dazu ist Paulus beauftragt worden von Gott, sagt er im Römerbrief vorn und hinten. Gehorsam des Glaubens ist etwas Wunderbares. Ich bin dankbar für diesen Begriff und da kann ich mich dran halten. In der Spur bleiben. Ich habe ja als junger Mann die Freude gehabt, dass ich bei meinem Onkel in Mettmann im Rheinland Landwirt sein durfte. Jedenfalls nachmittags nach der Schule, da durfte ich Trecker fahren, kleiner Deutz, Höchstgeschwindigkeit 8 Stundenkilometer. Und dann durfte ich pflügen auf dem Acker. Und beim Pflügen auf dem Feld, so ein angeschraubter Pflugschar, nicht wie heute mit 3, 4 Pflugscharen auf einmal. Und das hat mir natürlich Freude gemacht, die Äcker zu pflügen, auch dann später abzuernten mit dem Mähdrescher. Nein, nicht Mähdrescher, Mähbinder bitte, Mähbinder, Mähdrescher gab es noch nicht. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man pflügt, also wenn Sie jemals mit dem Traktor fahren sollen, wenn der Onkel der Bauer ist, Sie mal da dran lässt, bitte in der Spur bleiben. Ja, da muss man schon drauf achten, nicht kreuz und quer übers Feld, das geht natürlich nicht. Schön in der Spur. Das ist mir ein Bild für Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam, ich bleibe in der Spur. Und auf was schaue ich da? Ich blicke auf den Herrn. Ich blicke auf den führenden Herrn. Glaubensgehorsam ist nicht dasselbe wie Gesetzesgehorsam. Glaubensgehorsam kann man Abraham zuordnen. Gesetzesgehorsam kann man Mose zuordnen. Glaubensgehorsam schaut nicht auf eine Liste von Geboten, Verboten, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht, ist das noch gerade erlaubt, wie ist es mit Fernsehen, Rauchen, Tanzen und, und. Es gibt ja Leute in der heutigen Zeit, Christen, die meinen, sie müssen ihre christliche Freiheit dokumentieren, indem sie direkt vor der Tür des Gotteshauses Feste qualmen. Ja nun, es wird verschieden beurteilt. Das ist in manchen Gegenden Deutschlands eine Sünde, in anderen Gegenden Deutschlands ist es wohl keine Sünde. Also was hat man früher den jungen Predigern gesagt, wenn sie in Deutschland predigen sollten? Also passt gut auf, in Süddeutschen, da dürft ihr Wein trinken. In Norddeutschland ist das schon schlechter, aber im Norden dürft ihr rauchen, aber im Süden nicht oder so ungefähr, hat man den jungen Predigern auf Kreschona gesagt, bevor sie auf die Deutschen losgelassen wurden. Nicht auf eine Verbotstafel schauen wir, das ist Gesetzesgehorsam, sondern wir schauen auf den lebendig führenden Herrn. Und da kann es sein, er führt dich heute so und morgen anders. Da kann es sein, der eine erachtet das für erlaubt und der andere erachtet das für verboten. Das gab schon in der Urgemeinde, siehe Paulus, was etwa die Speisegebote oder das Halten von Feiertagen betrifft, da gab es verschiedene Meinungen, was ist Sünde, darf ich das nicht und da soll man einen anderen nicht verachten, die Starken nicht die Schwachen und die Schwachen sollen nicht die Starken dauernd kritisieren. Also da ermahnt Paulus im Römerbrief und 1. Korintherbrief, geht barmherzig miteinander um. Der Gehorsam des Abraham ist Glaubensgehorsam und Abraham ging hin, wie Jahwe zu ihm geredet hatte. Ich habe gestern Abend gesagt, wir sind sicher auch Leser des Losungsbüchleins. Und im Losungsbüchlein gibt es ja auch immer Lieder und Sprüche. Da war ein Vers von Bonhoeffer, wo er gesagt hat, der Ungehorsame, der sich Gott entzieht, kann nicht glauben. Der Ungehorsame kann nicht glauben. Ich habe das gestern Abend schon betont und möchte es noch einmal wiederholen. Der Glaube des Abraham ist verbunden mit Gehorsam. Wer sich Gott entzieht, sagt Bonhoeffer sinngemäß, wer sich Gott entzieht, ihn nicht Herr lassen, sein lassen will, der kann nicht glauben, denn Glaube heißt Hingabe. So wenig ich im Auto gleichzeitig bremsen und Gas geben kann, so wenig kann ich gleichzeitig mich Gott entziehen. Nein, Herr, ich will mein Leben doch lieber selber regulieren. Ich komme sonst am Ende noch zu kurz, wenn du in alles hineinredest, oh Herr, Das sagen wir nicht laut, aber das denken wir vielleicht, wenn wir dem Teufel Raum geben an dem Punkt, denn der Teufel tut nichts lieber, als Menschen, die auf dem Weg zum Glauben sind oder jungen Gläubigen zu sagen, hüte dich, wenn du mit Jesus gehst, du kommst auf der ganzen Linie zu kurz, das darfst du nicht und das ist verboten und das ist verboten und da zieht man eine ernste Sorgenfalten, wenn du das machst. Du kommst ja nur zu kurz. Also genieß erstmal die Welt und dann kannst du dich immer noch bekehren. Teufelstheologie, du kommst zu kurz. Nein, wir gewinnen einen Reichtum. Abrahams Gehorsam ist Glaubensgehorsam. Da hat also Bonhoeffer recht, Dietrich Bonhoeffer, wenn er sagt, wir können uns nicht gleichzeitig dem Herrn entziehen und glauben. Wer nicht gehorchen will, kann nicht glauben. Denn ich kann nicht gleichzeitig sagen, Herr, nein, nein, ich möchte es selber machen. Und in der ganzen Hingabe will ich dir folgen, Herr Jesus. Eins schließt das andere aus. Entweder vertrauen wir unser Leben ihm an oder wir sagen, ich traue dir nicht über den Weg. Ich komme zu kurz, ich komme zu kurz. Das sind typische Gedanken des Teufels. Es ist gut, ihr Lieben, wenn wir so etwas durchschauen. Das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens ist die Grundlage jeder Sucht, hat Karl Geyer mal gesagt. Das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens ist die Grundlage jeder Sucht. Deshalb lasse ich mir den Sonntagsbraten gerne so richtig gut schmecken, dass ich nicht das Gefühl habe, ich komme am Ende noch zu kurz und denke auf der Autobahn, ach, wenn ich doch mal einen richtigen Braten hätte. Entschuldigen Sie meinen Humor. Es gibt ja Dinge, die sind uns durchaus erlaubt und Gott ist kein missgünstiger Gott. Wir dürfen für Dinge danken, die uns in dieser Welt geschenkt werden. Wir dürfen Freude haben. Wir wollen uns auch durch die gegenwärtige Weltlage nicht die Freude nehmen lassen, uns zu freuen am Sonnenschein, uns zu freuen an der Natur. Schließlich sind wir ja noch nicht alle von PC-Waffen vergiftet, oder? Sonst säßen wir heute nicht hier. Wir dürfen dankbar sein. Ich lebe an einem Ort, da ist Friede, da gibt es keinen Aufruhr. Da gibt es nicht immer Demonstrationen, ein paar Neonazis, die kritzeln ein paar Parolen an Bahnhofswände. Das ist aber auch schon alles, sonst darf ich in Frieden leben. Und dafür wollen wir herzlich dankbar sein und uns in keine Panik hineinreißen lassen. Abraham repräsentiert den Gott, der Verheißungen gibt und immer wieder gibt Gott ihm Verheißungen. Er soll eine gewaltige Nachkommenschaft haben. Er war aber schon ein alter Mann von 75 Jahren und das Eigenartige ist nun, dass sich Gott überhaupt nicht beeilt. Gott lässt sich Zeit. 1. Mose 13, Verse 14 bis 17, Gott zeigt ihm das Land, in dem seine Nachkommen wohnen sollen. Und wenn Gott von der Nachkommenschaft des Abraham redet, da hat er vor allem ja eine Linie im Auge, die über Isaak auf Jakob Israel und das Volk Israel hinzielt und letztlich dann auf Jesus Christus, die Linie, die wir in Matthäus 1 finden. In Matthäus 1 haben wir ja das Geschlechtsregister Jesu Christi von Abraham über David bis auf Jesus. Diese Linie vor allem ist gemeint. Diese Linie hat Gott im Auge. Gott wiederholt alle paar Jahre seine Verheißung und der alte Mann wird immer älter. 75, 80, 85, 90, es tut sich nichts. Also Gott sagt in 1. Mose 13, Verse 14 folgende, und Jahwe sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und Süden, Osten, Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen, deinen Samen machen, wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Staub der Erde, Sand am Ufer des Meeres, Sterne des Himmels. Es gibt einen mehrfachen Samen Abrahams nach den Verheißungen. Bei Sterne des Himmels dürfen wir wohl an die denken, wozu wir auch gehören, die geistlicherweise Nachkommen Abrahams sind, die gläubige Gemeinde. Dir will ich dieses Land geben und deinen Nachkommen. Mach dich auf, durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach. Dir will ich es geben. Also Gott geht sehr ins Detail. Schau dir das Land an, da werden sie wohnen. Ist das nicht ein schönes Land? Mach dich mal vertraut, da werden sie wohnen. Das Eigenartige ist aber, es war noch kein Nachkomme da, es war noch kein Nachkomme da. Und immer wieder redet Gott, 1. Mose 15, Abraham, ich bin dir ein Schild und dein sehr großer Lohn. Irgendwann wird es den alten Leuten doch zu viel menschlich geredet, immer nur zu warten, zu warten, zu warten. Und die Sarah sagt zu Abraham, ich bin unfruchtbar, ich bekomme keine Kinder, weder bis heute noch in Zukunft. Vielleicht sollte die Magd dir dieses Kind gebären, nimm sie dir zur Frau. Vielleicht kann die Magd dir diesen Knaben gebären, den Gott gemeint hat. Ja, ist eigentlich keine dumme Idee, sagt der Abraham. Gut, ja, machen wir. Und dann wird ja auch der Ismael geboren, Ismael. Und Ausleger haben immer wieder darauf hingewiesen, als dann der Ismael von der Hagar geboren wurde, da hören wir 13 Jahre lang nichts davon, dass Gott zu Abraham geredet hätte. 13 Jahre Schweigen vom 86. Lebensjahr bis zum 99. Lebensjahr, 13 Jahre Schweigen Gottes. Wenn wir eigene Wege gehen, da kann es sein, dass Gott mal gar nichts sagt und schweigt einfach mal. Er straft uns nicht in glühendem Zorn, aber er ist mal eine Weile ruhig. Du gehst ja doch deine eigenen Wege, also was soll ich mit dir reden? Zwischen dem Ende von 1. Mose 16 und dem Beginn von 1. Mose 17 liegen nämlich 13 Jahre. Denn am Ende von 1. Mose 16 ist der Abraham 86 Jahre alt und am Anfang von Kapitel 17 ist er 99 Jahre alt. Und dann redet Gott aufs Neue mit Abraham 17, 5 bis 8. Da ändert er seinen Namen und sagt, du wirst eine große Nachkommenschaft bekommen. Und dann sagt der Abraham gewissermaßen in Kapitel 17, Vers 18, ja, möge doch Ismael vor dir leben. Ist es nicht ein netter Junge geworden, der 13-Jährige? So wirst du sicher, oh Gott, deine Pläne weiterführen. Ismael wird Kinder haben und die werden wieder Kinder haben und so werde ich zu einem großen Volke werden, wie der Staub der Erde. Nein, nein, sagt Gott, ich habe was anderes im Sinn. Ich habe etwas anderes vor, nämlich Sarah wird dir in eurer beider Alter, wird dir auf wunderbare Weise von mir wieder lebendig gemacht, da wird sie dir ein Kind gebären, Isaak. Jitzchak, er hat gelacht. Anfangs hat die Sarah das gar nicht glauben wollen und hat gelacht, ich soll in meinem Alter noch ein Kind bekommen. Aber dann wurde sie doch auch zum Glauben hingeführt und hat sich Glauben schenken lassen. Das geht wieder aus Hebräer 11 hervor. Da wird auch sie als ein Glaubensmensch uns vorgestellt. Durch Glauben hat sie einen Samen gegründet. Oder Abraham mit ihr, Hebräer 11. Gott hat von Anfang an nicht den Ismael als den gemeint, auf den entscheidend die Linie weitergeführt wird, durch den die Linie geführt wird, sondern er hat Isaak gemeint. Den Ismael werde ich auch segnen, ja, ja. Aber das, was ich meine, die Linie, die auf meinen Sohn hinführt, der ins Fleisch kommen wird, das ist die Isaak-Linie. Glaube lebt von den Verheißungen, Glaubensgehorsam, anders bei Mose. Bei Mose heißt es immer wieder, du sollst, du sollst, du sollst. Mose hat das Gesetz gegeben. Gott gab Israel durch Mose das Gesetz. Und wenn sie das Gesetz, das Israel gegeben wurde, in seiner ganzen Furchtbarkeit erkennen wollen, dann müssen sie sich vertiefen in Kapitel wie 3. Mose 26 oder 5. Mose 28. 5. Mose 28. Dann sieht man auch den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium. Wir leben vom Evangelium. Wir sind in der Spur des Abraham. Wir leben von den Verheißungen Gottes. 5. Mose 28. Das ist ein sehr langes Kapitel. Da steht Gott da als der Fordernde, stellt er sich vor Israel. Ich verlange von euch, dass ihr in all meinen Satzungen und Geboten untadelig wandelt. Gott ist hier radikal. Er fordert den totalen Gehorsam, in Klammern, obwohl er weiß, dass das der Mensch doch gar nicht vermag. Gott fordert totalen Gehorsam. Warum fordert er etwas, was uns überfordert? Warum fordert er etwas, wovon er weiß, das kann ja Israel gar nicht? Paulus gibt da sehr kühne Antworten darauf. Paulus schreibt mal in Römer 5, das Gesetz wurde gegeben, damit die Sünde sich mehre. Das ist eine der ganz kühnen Aussagen des Paulus. Damit es mit der Sünde noch schlimmer würde, gab Gott das Gesetz. Oh, 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 oh. Im Alten Testament haben wir doch den Eindruck, Gott gab das Gesetz, damit es besser würde. Das heißt, dass die Sünde wegkommt und dass der Mensch endlich gehorcht. Ich habe mal eine Bibelstunde ausgearbeitet. Ich weiß im Moment nicht, ob ich die hier im Siegerland schon gehalten habe in den letzten 30, 40 Jahren. Es steht alles in meinem Buch geschrieben. Das Gesetz in siebenfacher Schau heißt eine Bibelstunde. Das Gesetz in siebenfacher Schau, und da will ich deutlich machen, dass man über das Gesetz nicht nur unter einem Aspekt reden kann, um der Sache gerecht zu werden. Das Gesetz, ein Weg zum Leben, ist eine Aussage der Bibel. Das Gesetz, ein Weg in Tod und Verdammnis, ist eine andere Aussage der Bibel. Das Gesetz, ein Schutz, ein Zaun, das Gesetz, ein Schatten künftiger Güter. Also das Gesetz hat verschiedene Aspekte. Und wer nur unter einem Aspekt über das Gesetz redet, der kann die Sache nicht voll erfassen. 5. Mose 28. Es wird geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird Jahwe, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Nebenbei gefragt, ist Israel schon die Höchste aller Nationen der Erde? Geht von Jerusalem die Weisung aus für die ganze Welt? Nein, nein, bis heute nicht. Kommt aber noch, hat Gott verheißen. Jerusalem hat im Plane Gottes eine Bedeutung für die Zukunft. Und deshalb dreht sich schon heute bewusst oder unbewusst im ganzen völkischen Leben letztlich alles um Jerusalem. Und die Araber und die Terroristen auch, die verknüpfen ja natürlich den Hass gegen USA mit dem Hass gegen Israel. Das hängt für sie zusammen, das hängt für sie zusammen. Letztlich geht es im Weltgeschehen um Israel und Jerusalem. Um deinetwillen gebe ich Völker dahin. Gott hat Macht, Weltgeschichte, Weltpolitik mit Israel und Jerusalem. Und dann werden in 5. Mose 28 erstmal alle die Segnungen aufgezählt, die über Israel kommen werden. Äußere, irdische, fleischliche Segnungen. Und dann aber kommen die Flüche, 5. Mose 28 ab Vers 15, eine lange, lange, lange Liste der Flüche, wenn du nicht in allem gehorchst, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, dann werden all diese Flüche über dich kommen. Warum ist Gott hier so radikal? Das Gesetz wird mal mit einem Zaun verglichen von Paulus, Epheser 2, Vers 14. Auf Golgatha hat Jesus den Zaun niedergerissen, der als trennender Zaun zwischen Israel und den Nationen stand, damit das auserwählte Volk nicht in die Sünden der Nationen hineinkommen sollte, war dieser Schutzzaun gegeben, die positive Seite des Gesetzes. Und wenn wir das Gesetz mit einem Zaun vergleichen, dann wissen wir, ein Zaun muss dicht sein. Keiner, der einen Garten hat und einen Zaun drumherum, und im Zaun ist ein Loch, Meter im Quadrat, da wird kein vernünftiger Gartenbesitzer sagen, ach ja, der größte Teil von meinem Zaun steht noch. Da ist zwar ein Loch vom Meter im Quadrat und da hinten ist auch ein Loch, macht nichts, die Hauptsache steht noch vom Zaun. Nein, wenn da erstmal ein Loch drin ist, dann können ja alle möglichen Räuber und Tiere in den Garten hinein und dann kann ich den Zaun gleich voll wegtun. Wenn ein Zaun ist, dann muss er dicht sein. Wenn das Gesetz ein Zaun ist, damit die Sünde nicht ins heilige Volk hineinkommt, dann muss der Zaun dicht sein. Und so verlangt Gott von Israel, bitteschön, alle Gebote. Und Jakobus, dessen Brief ist auch durchaus sehr wertvoll auf seine Weise, der Jakobus sagt, wer in einem Gebot strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Da ist es dann in den Augen Gottes fast egal, ob du ein Gebot oder alle übertretest, dann kannst du gleich alle übertreten. Und wer mit der Sünde anfängt, der macht ja bei einer Sünde nicht Schluss. Das bestätigt ja die heutige Gesellschaft, wenn der Staat so manches toleriert, also auf sexuellem, geschlechtlichem Gebiet, ja, macht nur, was er wollt. Die Politiker sind auch nicht so ohne, die geben schlechte Vorbilder zum Teil. Also da könnt ihr schon euch austoben und machen, was ihr wollt. Es wird ja geradezu zur Sünde eingeladen. Das habe ich auf Plakaten gesehen, auf den Bahnhöfen in Württemberg. Ob es hier im Siegerland auch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht noch vom Staat finanziert. Gib AIDS keine Chance. Und dann heißt es Seitensprung, Fragezeichen, aber bitte mit. Und das Übrige wird als Symbol dargestellt. Seitensprung, da wird ja nicht gewarnt. Davor, da wird noch eingeladen dazu. Ich habe es in Gnade und Herrlichkeit geschrieben. Die sollten mal lieber andere Plakate an die Bahnhöfe hängen, wie ich im Tessin einmal vor Jahren in einer katholischen Kirche ein Plakat gesehen habe. Treue und Enthaltsamkeit schützen vor AIDS. Das klingt schon besser. Da kämen die Leute vielleicht zu einem Nachdenken. Man kann nicht zu den jungen Leuten sagen, auf dem Gebiet macht, was ihr wollt, aber bitte keine Steine werfen und bitte keine Eigentumsdelikte. Wenn man auf einem Gebiet der Sünde freien Raum gibt, dann, das sehen wir ja, das bestätigen sich ja immer wieder, wo man auf einer Seite massiv sündigt, da ist dann der Weg zu Mord und Drogen und Lüge und Heuchelei und Verführung aller Art. Das steht weit offen. Also das Gesetz ist ein Ganzes. Entweder sage ich Ja zur Sünde oder Nein. Ich kann nicht die Sünde teilweise bejahen und auf andere Weise dann streng dagegen sein. Deshalb ist Gott hier so hart. Paulus sagt, Gott hat das Ganze gemacht, damit es mit der Sünde noch schlimmer würde, Römer 5, damit die Übertretung zunehme. Ja, ist denn Gott ein Zyniker? Stellt Gott hinterlistig Fallen? Er tut so, als sollten wir die Sünde überwinden und weiß doch, dass wir es nicht schaffen und es noch schlimmer wird. Ja, sagt Paulus in Galater 3, das Gesetz ist unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch Glauben gerechtfertigt werden. Da gibt er uns die Lösung. Das Gesetz soll uns in einen Zerbruch führen und durch diesen Zerbruch sollen wir lernen zu schreien nach einem Erlöser, einem Heiland, einem Retter. Und dann sind wir reif für Jesus Christus. Und dann sagt Gott, ja, soweit wollte ich dich haben. Deshalb habe ich den Engeln genehmigt, alles Mögliche auszuarbeiten und anzuordnen, damit ihr eine genaue Tabelle habt, was darf ich nicht. Ihr könnt's ja nicht, das wusste ich ja im Voraus. Ich habe es trotzdem den Engeln genehmigt. Ich stelle mir die Dinge so vor, die 10 Gebote gehen auf Gott selbst zurück. Das sind unverrückbare Normen. Aber all die anderen vielen Einzelbestimmungen, da ließ Gott auch die Engel an die Arbeit gehen. Denn es heißt ja zweimal im Neuen Testament, angeordnet durch Engel. Galater 3 und Apostelgeschichte 7. Aber das nebenbei. Wir sehen also zwei Linien, eine Abrahamslinie, eine Moselinie. Eine Linie der Verheißung, eine Linie des Gesetzes, Gesetzeslinie, Verheißungslinie, Fluch, Segen. Von Abraham her kommt der Segen. Auf diese Spur sind wir gestellt als gläubige Gemeinde, nicht auf die Linie des Mose. Frei vom Gesetz, proklamiert Paulus. Frei vom Gesetz heißt nicht, du kannst tun und lassen, was du willst. sondern nun gibt es ein höheres Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens, Römer 8, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und also werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist aber nicht ein Gesetz voller Vorschriften, du musst, du sollst, sondern das ist die innere Bindung an ihn, im Glauben, im Vertrauen, Vertrauensbindung. Ich wollte etwas vorlesen aus Galater 3. Galater 3 ab Vers 6. Wir sehen also, dass Abraham und Mose, die Linien, die beide Männer repräsentieren, durchaus auch im Neuen Testament eine große Rolle spielen, auch gerade für uns, gerade auch im Galaterbrief. Galater 3, 6. Da geht es um die Glaubensgerechtigkeit, die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, die Paulus niedergeschrieben hat und Martin Luther wiederentdeckt hat. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennet daraus die aus Glauben. Die sind Abrahams Söhne. Er ist auch unser Vater dem Glauben und dem Geiste nach. Wenn auch nicht natürlicherweise, biologisch nicht, aber dem Glauben und dem Geiste nach ist auch Abraham unser Vater und wir insofern auch seine Kinder. Die Schrift aber voraussehen, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, das Evangelium im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Gesetz führt in Fluch, das ist die furchtbare negative Seite, 5. Mose 28, die Liste der Flüche ist viel länger als die Liste der Segnungen und das hat Israel erleben müssen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das sagt ja schon Habakuk und das wiederholt Paulus. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Hebräerbrief, Paulus, Habakuk. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfangen. Zwei Linien, Gesetzeslinie, Verheißungslinie, Fluch, Segen, Gesetz und Evangelium. Was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium? Das ist ganz einfach, das kann jeder fassen. Das ist überhaupt nicht schwierig. Gott will in jedem Fall Gehorsam. Natürlich will er Gehorsam und Gott will auch Glauben. Aber die Reihenfolge ist verschieden. Auf dem Boden des Gesetzes, da heißt es erstens der Mensch, zweitens Gott. Gott sagt, wenn du, dann ich. Erst erweist euren Gehorsam, und zwar tadellos und radikal. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In der Bergpredigt verschärft der Herr Jesus das Gesetz noch. Er führt es ad absurdum. Er stellt so radikale Forderungen, dass eigentlich der Letzte merken müsste, kann ich doch gar nicht. Wie kann ich denn vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist? Das schaffe ich ja nicht mal anbruchweise. Wie kann ich seine Heiligkeit, seine Liebe aus mir selbst heraus praktizieren? Ist doch völlig unmöglich. Wir wissen ja wohl, Bergpredigt ist noch nicht paulinisches Evangelium, ist weit gefehlt. Bergpredigt ist zunächst noch Gesetzesbotschaft. Aber im Johannesevangelium werden wir dann schon auf die Glaubenslinie hinübergeführt und vollends bei Paulus. Das ist die totale Gnade, nur Gnade. Vorerst ohne Werke, nicht gerettet durch Werke, sondern zu guten Werken. Also auf dem Boden des Gesetzes, erster Mensch, zweitens Gott. Gott macht sein Verhalten abhängig vom Tun des Menschen. Folgst du, dann bekommst du Segen. Folgst du nicht, dann kommt der Fluch. Diese Linie hat auch seine Bedeutung im Völkerleben und im einzelnen Menschenleben. Aber letzten Endes kommen wir damit nicht zurecht. Und dann gibt es Evangeliumsbotschaft. Evangelium, erstens Gott, zweitens der Mensch. Gott tut alles und dann erwartet er, dass aus ihm heraus, aus der Neuwerdung heraus, wir auch in einem neuen Leben wandeln können. Abraham repräsentiert Gottes Verheißung, Mose das Gesetz. Es gibt auch zwei verschiedene Bündnisse. Also gestern Abend habe ich gesprochen über A, Übereinstimmungen. A1, beide waren Männer des Glaubens. A2, beide waren auch Sünder. A3, beide hatten zu warten. Heute ist dran B, die Unterschiede. B1, Abraham repräsentiert Gottes Verheißung, Mose Gottes Gesetz. B2, es gibt zwei verschiedene Bündnisse. Bündnis unter Mose, Bündnis mit Abraham. B3, Unterschiede in der gesellschaftlichen Stellung. B4, der eine Darsteller des Vaters, der andere Darsteller des Sohnes. Ich will mich jetzt kurz fassen, denn die Zeit schreitet einfach voran. B2, verschiedene Bündnisse. Gott hat mit Israel am Sinai einen Bund geschlossen und das war ein zweiseitiger Bund. Gott sagte, das sollt ihr tun und das Volk sagte, jawohl, das wollen wir auch tun. Von beiden Seiten wurde es bejaht, denn es heißt 2. Mose 19, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Gott hat gesagt, das sollt ihr tun. Das Volk sagte, jawohl, das machen wir. Zweiseitiges Bündnis. Bei Abraham dagegen ist es ein ganz einseitiger Bund, den Gott mit Abraham schließt. Das liest man in 1. Mose 15. 1. Mose 15, ich habe es gestern Abend schon berührt, das Kapitel von der Glaubensgerechtigkeit. Zunächst zweifelt Abraham. Dann wiederholt Gott klipp und klar seine Verheißung. Nicht der Eliezer von Damaskus, der aus deinem Leibe kommen wird, der wird dich beerben. Du wirst einen leiblichen Sohn haben, der wird dein Erbe sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, Vers 6, was Paulus im Römerbrief Kapitel 4 als Beispiel nimmt, aus Glauben werden auch wir gerecht. Und dann wird das noch durch einen Bund bekräftigt. Damals hat man Bündnisse in der Weise geschlossen, dass man Tiere geopfert hat, getötet hat und die Tierstücke, die legte man rechts und links eines Weges, sodass man dazwischen einen Gang hatte, so wie hier ein Gang vor mir ist und da die Tische, wenn ich mir vorstelle, das sind keine Tische, sondern Teile getöteter Tiere, dann müsste ich da jetzt durchgehen und der andere Bündnispartner käme mir entgegen. So hat man Bündnisse geschlossen, indem beide Partner durch die Tierstücke der geopferten Tiere hindurch gingen. Und das sollte bedeuten, wenn ich den Bund nicht halte, dann soll es mir gehen wie den getöteten Tieren. Ich will unbedingt den Bund halten. Und nun ist Gott auch wie eine Feuerfackel zwischen den Stücken hindurchgefahren. 1. Mose 15, Vers 17. Als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss Jahwe einen Bund mit Abraham. Gott fährt hindurch durch die Tierstücke. So, was fehlt noch? Der andere Bündnispartner, der Abraham, der hätte natürlich nun auch dazwischen durchgehen müssen, aber der konnte gerade nicht, der war nämlich in einen tiefen Schlaf gefallen. Das hatte Gott so gewollt. Der war in einen tiefen Schlaf und Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. 1. Mose 15, 12, ein dramatisches Kapitel, das müssen Sie mal durchlesen. 1. Mose 15, der andere Bündnispartner, der konnte gerade nicht, weil er eingeschlafen war. Das ist ja beinahe lustig, wie Gott das angeordnet hat. Gott wollte es so, er allein hat den Bund mit Abraham geschlossen. Der Mensch hat überhaupt nichts gemacht, der war im Schlaf. Bei Mose haben beide den Bund geschlossen. Wenn beide den Bund schließen, Gott und Mensch, das ist riskant, das ist gefährlich. Da könnte ja einer der Bündnispartner versagen. Und so hat ja auch Israel versagt und so versagt der Mensch auf Gesetzesboden. Aber bei Verheißungsboten Abraham, da ist Gott alleine, der den Bund schließt. Da kann nichts schiefgehen. B3, Unterschiede in der gesellschaftlichen Stellung. Wie verschieden waren diese beiden Männer, wenn wir an ihre gesellschaftliche Stellung denken. Wie groß war Mose und wie gebildet war er, auferzogen in aller Weisheit der Ägypter, an den besten Universitäten sozusagen studiert. Apostelgeschichte 7, Vers 22. Er mag sich ausgekannt haben in verschiedenen naturwissenschaftlichen, astronomischen und was für Wissenschaften. Mathematik gab es ja wohl auch schon und verschiedene Dinge. Da war er wirklich ein Profi und da war er gebildet. Und er galt als Königssohn und Reichtum und großartige Macht stand ihm zur Verfügung. Das alles lässt er da hinten, um die Schmach des Christus auf sich zu nehmen, aus Glauben, in dem Moment, wo er erkannte, ich gehöre ja zu denen, die hier geplagt und geschunden werden. In dem Film Die Zehn Gebote hat man es ja vor Jahrzehnten versucht darzustellen. Ich gehöre ja zu denen. Das Leben des Mose betrug ja 120 Jahre. Ob wir so alt werden, weiß ich nicht. Die Lebenserwartung steigt. Mancher wird 90, mancher wird 100. Die älteste Französin brachte es wohl auf 123 vor einigen Jahren. 3 mal 40 Jahre. Das Leben des Mose zerfällt in 3 mal 40. Das geht aus Apostelgeschichte 7 hervor. Und als Mose 40 Jahre war, da hatte er sich also auf die Seite seines Volkes Israel gestellt und dachte, ich bin der gottgesandte Retter meines Volkes. Und er hat sich auch gleich an die Arbeit gemacht. Er hat einen Ägypter getötet, der einen Israeli misshandelte und hat das dann im Boden verscharrt. Und er dachte, die werden jetzt endlich erkennen, ich bin der richtige Führer des Volkes. Nein, am anderen Tag hieß es, willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Dich wollen wir nicht. Oh weh, dachte Mose. Dann kommt die Flucht und dann gibt es die zweiten 40 Jahre im Leben des Mose. Die zweiten 40 Jahre wird er in die Stille geführt und wie ein Bruder gesagt hat, dann hat er Schafologie studiert. Dann hat er Schafe gehütet, 40 Jahre im Lande Midian, er hat geheiratet, bekam Kinder. 40 Jahre Stille, 40 Jahre lang durfte er lernen, das Schaf springt nicht dem Hirten voraus und gibt die Richtung an, sondern das Schaf hat dem Hirten zu folgen, sonst kommt der Hund. Also 40 Jahre Stille. Die ersten 40 Jahre, er wächst heran, Königssohn, Reichtum, Vergnügen und dann die Entscheidung für sein Volk. Und er meint, er sei der gottgesandte Retter im Eifer der Jugend. Und dann ist da 80, wo so mancher von uns ans Aufhören denkt, da ging es bei Mose erst richtig los mit 80. Und da sagt Gott so, du sollst jetzt der Retter meines Volkes sein, dich berufe ich. 2. Mose 3, brennender Dornbusch. Und wenn wir 2. Mose 3 und 4 lesen, ja, so ist der Mensch. Im jugendlichen Eifer kann es ihm gar nicht schnell genug gehen und da hält er sich für was ganz Großes. Dann sagt Gott, Ruhe, Stille, du bist überhaupt nichts, werde mal ganz demütig. Mit 80, dann holt Gott sich den Mose und er, der mit 40 Jahren vor Eifer brannte, der ist mit 80. Ach Herr, ich kann nicht reden. Ach Herr, was soll ich dem Volke Israel sagen, wenn sie mich fragen, wie ist denn dein Name? Gott geht geduldig auf seine Fragen und Einwände ein, 2. Mose 3 und 4, aber als Gott ein paar Mal immer wieder ihm schön alles beantwortet, ich kann nicht reden, ja der Aaron, der wird dein Mund sein, dein Sprecher sein. Und am Ende sagt Mose, sende, wen du senden willst, nur nicht mich. Und da entbrennt der Zorn Gottes gegen ihn. Ich habe dich erwählt, du sollst gehen, du wirst zu dem Pharao gehen. Und so geschieht es dann auch. Und die letzten 40 Jahre, das ist dann seine eigentliche Tat als Volksführer. Der Abraham hatte auch 318 hausgeborene Leute, mit denen er da einen Krieg führte. 318 Leute, er hatte ein paar hundert. Mose hatte es mit einer Million zu tun. Mose, der gewaltige Volksführer. Abraham hatte demgegenüber nur ein paar hundert Leute, aber Abraham hatte was anderes. Er wurde Stammvater, und das wird immer wieder betont, aus dem Samen Abrahams. aus der Nachkommenschaft Abrahams. Wir lesen nicht im Neuen Testament aus dem Samen Moses, aus dem Samen Moses, aus dem Samen Abrahams. Mose, der große Volksführer, Abraham, der Stammvater. Und lassen Sie mich B4 noch zum Schluss der Stunde einen letzten Unterschied nennen. Der eine wird zum Darsteller des Vaters und der andere wird zum Darsteller des Sohnes. Abraham wird zum Darsteller des Vaters. Ab heißt ja Vater. 1. Mose 22. Professor Streuter nannte es den Schlüssel für Golgatha. 1. Mose 22. Der Vater und der Sohn gehen nach Moria. Darstellung des Kreuzes und auch schon der Auferstehung. Denn am 3. Schar, Israel ist eine auserwählte Schar. Die Auserwählten sind nicht deshalb auserwählt, weil sie besser sind. Das sieht man an Abraham, dem Angsthasen. Und das sieht man an Israel, dem widerspenstigen Volk. Das sage nicht ich, das sagen die Propheten Alten Testaments immer wieder. Das sagt Gott durch die Propheten. Haben Sie das beim Bibellesen gemerkt? Das haben Sie sicher schon längst gemerkt. Die Juden kommen in der Bibel nicht so gut davon. Die Bibel ist nicht ein Buch jüdische Nationalliteratur. Wie herrlich ist das Volk Israel, großartig. Sicher, wir haben auch großartige Worte über Israel von der Berufung her gesehen, die Gott für dieses Volk ersehen hat. Aber an sich und in sich selbst bekommen die Juden immer wieder ihre Widerspenstigkeit vorgebracht. Und bei uns ist es nicht anders. Das sagt jedenfalls Paulus in 1. Korinther 1, nicht viel Edle, nicht viel Mächtige, nicht viel Weise, das Schwache dieser Welt und das, was nichts ist, hat Gott auserwählt. Der Bruder Geier hat immer erzählt, Karl Geier, der ja hier in den 50er Jahren so herrliche Dienste getan hat, Jahresabschlusskonferenz 1954, Römer 8, erinnern Sie sich noch? Da müssen Sie ja schon ein bisschen älter sein. Karl Geier sagte, in der Hitlerzeit, da hat man ihn mal vorgeladen, er würde unerlaubterweise das Wort Gottes verkündigen. Wo gehören Sie dann eigentlich hin? In der Hitlerzeit, da musste ja alles organisiert sein und einen festen Namen vorweisen können und eine Organisation, also da gehöre ich hin. Sind Sie bei der Kirche? Nein. Bei der Kirche? Nein. In der Freikirche? Nein. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind nichts, hat der Nazi-Propagandist ihn angeschrien. Und Karl Geier sagte, dann ging ich raus wie ein begossener Pudel, aber draußen vor der Tür, da dachte ich, ach, was nichts ist, das hat Gott erwählt. Der Mann hat gerade gesagt, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind nichts. Herr, ich danke dir, da bin ich ja gerade richtig für deine Erwählung. Mose hat auch auf andere Weise gesündigt. Ich habe darauf hingewiesen, er sollte zweimal, nein, sagen wir lieber so, das Volk hatte Durst. Ein Millionenheer zieht durch die Wüste. Mose ist ihr Anführer. Und dann gibt es kein Wasser. Wassermangel. Nicht für 10 oder 20 Menschen, sondern für 1.000.000, 600.000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und das ist ein Riesenproblem. Wo kriegen wir Wasser her in der Wüste? Gott tut ein Wunder. Er sagt das erste Mal in 2. Mose 17, schlage den Felsen, Mose, mit dem Stab, den du in der Hand hast. Dann wird der Fels Wasser geben. Und das Wasser reicht aus für das ganze große Heer. Und so geschah es. Eine ähnliche Situation kam dann noch einmal, 4. Mose 20. Wiederum murrt das Volk. Ja, das Murren können wir gut verstehen, wenn es in der Hitze der Wüste kein Wasser gibt. Und dann hat Gott gesagt, du sollst zu dem Felsen reden, dann wird er sein Wasser geben. Gott hat gesagt, reden, nicht schlagen. Muss man auch auf Kleinigkeiten achten bei dem, was Gott sagt? Muss man genau hinhören, was Gott sagt? Oh ja, das ist allerdings sehr wichtig. Auch ein kleiner Ungehorsam kann schlimm werden. Und dann hat der Mose, wir spüren das, wenn man da 4. Mose 20 liest, die Verse 8 bis 11, ich habe sie gestern Abend vorgelesen, man spürt das direkt, wie der Mose einen roten Kopf kriegt und in Erregung gerät. Ihr Widerspenstigen, werden wir euch etwa Wasser aus dem Felsen hervorbringen? Und er hat gerade den Stab in der Hand und im Moment des Eifers, da denkt er nicht genau darüber nach, was Gott gesagt hat. Er schlägt den Felsen zweimal. das hat das erste Mal so gut geklappt, da schlagen wir doch wieder, dann gibt er auch Wasser. Ja, so geschah es. Aber Gott sagte, du hast nicht gehorcht, du kommst nicht ins Land hinein, weil du nicht gehorcht hast. Du solltest zum Felsen reden und nicht den Felsen wiederum schlagen. Warum nimmt es Gott mit so einer Kleinigkeit so genau? Das hat ja wohl auch eine symbolische Bedeutung. Der Fels ist der Christus, sagt Paulus einmal, schreibt Paulus an die Korinther. Der mitfolgende Fels war der Christus, und der Christus, der wurde einmal geschlagen ans Kreuz. Aber er soll nicht ein zweites Mal geschlagen werden. Heute genügt es, dass wir zum Felsen reden, beten, dann gibt er Wasser, dann kommt das Wasser des Heils, indem wir im Glauben zu ihm reden. Ich hatte dann drittens gesagt, gestern Abend, beide hatten auch zu warten. Sie haben das Verheißene nicht sofort erlangt. Und nun die Unterschiede. Wenn wir den Namen Mose hören, dann denken wir automatisch an was? An das Gesetz, das mosaische Gesetz. Abraham, der Mann der Verheißung, Mose, der Mann des Gesetzes. Zu beiden redet Gott in verschiedener Weise. Zu Abraham redet Gott immer wieder, ich will, ich will, ich will. Er gibt eine Verheißung nach der anderen. Zu Mose sagt Gott immer wieder, du sollst, du sollst, du sollst. Du sollst dieses Heiligtum, die Stiftshütte anfertigen, und das sollst du so machen und das sollst du so machen. Und Israel bekommt die 10 Gebote und noch andere Gebote. So sollt ihr leben, so sollt ihr leben, so sollt ihr leben. Du sollst. Also ihr Lieben, wir müssen 2 Dinge auseinanderhalten. Auf der einen Seite beide, Abraham und Mose, beide sind Männer des Glaubens. Im persönlichen Leben, obwohl sie Sünder waren. Also wenn du Sünder bist, kannst du trotzdem noch ein Glaubensheld oder eine Glaubensheldin werden. Du brauchst nur einfach Gott beim Wort nehmen. Das Wort Held wollen wir mal lieber weglassen, aber ein Glaubensmensch können wir werden. Ein Glaubensmensch, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung. Ein Glaubensmensch, der Gott beim Wort nimmt, der sich auf seine Verheißungen stützt. Das muss ich ein bisschen einschränken. Verheißungen, die heute für die Gemeinde Gottes gültig sind. Du kannst nicht irgendeine Verheißung nehmen, die das 1000-jährige Reich betrifft. Wir können uns nicht irgendeine Verheißung Gottes aneignen, die Israel gegeben wurde, etwa die biblischen Landverheißungen. Aber Verheißungen, die der Gemeinde gelten für heute, für ihren Weg durch diese Zeit, da dürfen wir Gott beim Wort nehmen. Auch bei den anderen Verheißungen, die noch in der Zukunft liegen. Aber da gilt es, Hebräer 6, Vers 12, durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Warten können, warten lernen. Abraham ist der Mann der Verheißung. Also im persönlichen Leben stimmen sie darin überein, Glaube, Glaube. Abraham, Mose, siehe Hebräer 11. Aber der heilsgeschichtliche Platz, das, was sie heilsgeschichtlich darstellen und repräsentieren, das ist sehr verschieden. Da ist Abraham der Mann der Verheißung und da ist Mose der Mann des Gesetzes. Jetzt blicken wir erstmal noch auf Abraham wieder. Gott gibt ihm eine Verheißung nach der anderen. Sein Glaube nährt sich von den Verheißungen, nicht von Forderungen, von Verheißungen. Und deshalb stellt ja Paulus die Gemeinde in die Spur des Abraham und nicht in die Spur des Mose. Zu uns redet Gott auch durch Verheißungen, und die sollen und dürfen wir im Glauben nehmen. Ich habe gestern Abend schon darauf hingewiesen, Professor Ströter, Ernst Ferdinand Ströter, geboren in Wuppertal, gestorben in Zürich, 1846 bis 1922, Bruder Ströter hat ja sehr vieles Wertvolles geschrieben, auch über Hebräer 11. Ich bin gerade dabei, das ein bisschen zuzubereiten für Gnade und Herrlichkeit. Das soll in 10 Fortsetzungen in Gnade und Herrlichkeit erscheinen und in dem kommenden Heft Nummer 6, da kommt schon die erste Folge. Und Ströter betont, Glaube ist eigentlich nur da möglich, wo Gott geredet hat. Biblischer Glaube ist nur möglich, wo Gott geredet hat. Und dieses Reden Gottes nehmen wir im Glauben. Ob es schon erfüllt ist oder noch nicht erfüllt, das macht nichts, sagt Ströter. Auch die zukünftigen Dinge, die dürfen wir genauso nehmen wie die, die bereits geschichtliche Tatsachen geworden sind. Gott redet zu Abraham immer wieder durch Worte der Verheißung und dann folgt der Gehorsam. Gott hat ja auch für Abraham durchaus gewisse Forderungen und Befehle, aber verbunden mit Verheißungen. Und das Entscheidende sind die Zusagen, die Verheißungen. 1. Mose 12 beginnt also was Neues, da beginnt Auswahlprinzip Gottes. In den ersten 11 Kapiteln der Bibel, ich rede menschlich, da versucht es Gott mit der Gesamtmenschheit weiterzukommen, aber es klappt nicht, immer wieder Widerspenstigkeit, immer wieder Sünde. Die Menschen mehren sich auf der Erde, wie sie es zurzeit ja auch tun, die Milliardenzahl erhöht sich fortwährend und die Sünde mehrt sich auch. Sintflut, Turmbau zu Babel, die Sünde und menschlich gesprochen, das ist aber nur die menschliche Seite, menschlich gesprochen merkt Gott, sieht Gott, dass er so mit der Menschheit als Ganzer nicht weiterkommt. Deshalb nimmt er eine Auswahl, Auswahlprinzip ab 1. Mose 12. Das schließt nicht aus, dass Gott alle seine Wege von jeher bewusst sind und dass er alles schon vor Grundlegung der Welt erkannt und mit dem Sohne durchgesprochen hat. 1. Mose 12, ich lese nochmal, was ich gestern schon gelesen habe, die ersten 3 Verse, diese gewaltige siebenfache Verheißung. Der Herr Yahweh, Jehovah, der Unveränderliche, der Ich Bin. Ich bin da, ich bin immer und überall da. Das ist der Sinn des Namens Yahweh. Und Yahweh sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Beachten wir bitte, ich will. Ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr Jahwe zu ihm geredet hatte. So heißt es auch in Hebräer 11, dass Abraham gehorsam war. Im Glauben war er gehorsam, als Gott ihm befohlen hatte, auszuziehen. Er war durch Glauben gehorsam, Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam ist dem Apostel Paulus ganz wichtig. Der Römerbrief ist vorn und hinten umgeben von dem Begriff Glaubensgehorsam. Römer 1, Vers 5 und Römer 16, 26, Glaubensgehorsam. Paulus hat den Auftrag, glaubensgehorsam zu wirken unter allen Nationen. Glaubensgehorsam zu wirken im Siegerland oder in Württemberg oder in Arosa, der Schweiz und wo auch immer. Glaubensgehorsam unter den Nationen. Glaubensgehorsam bei dir und bei mir. Dazu ist Paulus beauftragt worden von Gott, sagt er im Römerbrief vorn und hinten. Gehorsam des Glaubens ist etwas Wunderbares. Ich bin dankbar für diesen Begriff. Und da kann ich mich dran halten. In der Spur bleiben. Ich habe ja als junger Mann die Freude gehabt, dass ich bei meinem Onkel in Mettmann im Rheinland Landwirt sein durfte. Jedenfalls nachmittags nach der Schule. Da durfte ich Trecker fahren. Kleiner Deutz, Höchstgeschwindigkeit 8 Stundenkilometer. Und dann durfte ich pflügen auf dem Acker. Und beim Pflügen auf dem Feld, so ein angeschraubter Pflugschaf, nicht wie heute mit 3, 4 Pflugscharen auf einmal. Und das hat mir natürlich Freude gemacht, die Äcker zu pflügen, auch dann später abzuernten mit dem Mähdrescher. Nein, nicht Mähdrescher, Mähbinder bitte, Mähbinder, Mähdrescher gab es noch nicht. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man pflügt, also wenn Sie jemals mit dem Traktor fahren sollen, wenn der Onkel der Bauer ist, Sie mal da dran lässt, bitte in der Spur bleiben, ja, da muss man schon drauf achten, nicht kreuz und quer übers Feld, das geht natürlich nicht, schön in der Spur. Das ist mir ein Bild für Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam, ich bleibe in der Spur. Und auf was schaue ich da? Ich blicke auf den Herrn. Ich blicke auf den führenden Herrn. Glaubensgehorsam ist nicht dasselbe wie Gesetzesgehorsam. Glaubensgehorsam kann man Abraham zuordnen. Gesetzesgehorsam kann man Mose zuordnen. Glaubensgehorsam schaut nicht auf eine Liste von Geboten, Verboten, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht, ist das noch gerade erlaubt, wie ist es mit Fernsehen, Rauchen, Tanzen und, und. Es gibt ja Leute in der heutigen Zeit, Christen, die meinen, sie müssen ihre christliche Freiheit dokumentieren, indem sie direkt vor der Tür des Gotteshauses Feste qualmen. Ja nun, es wird verschieden beurteilt. Das ist in manchen Gegenden Deutschlands eine Sünde, in anderen Gegenden Deutschlands ist es wohl keine Sünde. Also was hat man früher den jungen Predigern gesagt, wenn sie in Deutschland predigen sollten? Also passt gut auf, im Süddeutschen, da dürft ihr Wein trinken. In Norddeutschland ist das schon schlechter, aber im Norden dürft ihr rauchen, aber im Süden nicht. Oder so ungefähr hat man den jungen Predigern auf Kreschona gesagt, bevor sie auf die Deutschen losgelassen wurden. Nicht auf eine Verbotstafel schauen wir, das ist Gesetzesgehorsam, sondern wir schauen auf den lebendig führenden Herrn. Und da kann es sein, er führt dich heute so und morgen anders. Da kann es sein, der eine erachtet das für erlaubt und der andere erachtet das für verboten. Das gab schon in der Urgemeinde, siehe Paulus, was etwa die Speisegebote oder das Halten von Feiertagen betrifft. Da gab es verschiedene Meinungen, was ist Sünde, darf ich das nicht, und da soll man einen anderen nicht verachten, die Starken nicht die Schwachen, und die Schwachen sollen nicht die Starken dauernd kritisieren. Also da ermahnt Paulus im Römerbrief und 1. Korintherbrief, geht barmherzig miteinander um. Der Gehorsam des Abraham ist Glaubensgehorsam, und Abraham ging hin, wie Jahwe zu ihm geredet hatte. Ich habe gestern Abend gesagt, hier sind sicher auch Leser des Losungsbüchleins. Und im Losungsbüchlein gibt es ja auch immer Lieder und Sprüche. Da war ein Vers von Bonhoeffer, wo er gesagt hat, der Ungehorsame, der sich Gott entzieht, kann nicht glauben. Der Ungehorsame kann nicht glauben. Ich habe das gestern Abend schon betont und möchte es noch einmal wiederholen. Der Glaube des Abraham ist verbunden mit Gehorsam. Wer sich Gott entzieht, sagt Bonhoeffer sinngemäß, wer sich Gott entzieht, ihn nicht Herr lassen, sein lassen will, der kann nicht glauben, denn Glaube heißt Hingabe. So wenig ich im Auto gleichzeitig bremsen und Gas geben kann, so wenig kann ich gleichzeitig mich Gott entziehen. Nein, Herr, ich will mein Leben doch lieber selber regulieren. Ich komme sonst am Ende noch zu kurz, wenn du in alles hineinredest, oh Herr. Das sagen wir nicht laut, aber das denken wir vielleicht, wenn wir dem Teufel Raum geben an dem Punkt. Denn der Teufel tut nichts lieber, als Menschen, die auf dem Weg zum Glauben sind, oder jungen Gläubigen zu sagen, hüte dich, wenn du mit Jesus gehst, du kommst auf der ganzen Linie zu kurz. Das darfst du nicht, und das ist verboten, und das ist verboten. Und da zieht man eine ernste Sorgenfalten, wenn du das machst. Du kommst ja nur zu kurz. Also genieß erstmal die Welt, und dann kannst du dich immer noch bekehren. Teufelstheologie, du kommst zu kurz. Nein, wir gewinnen einen Reichtum. Abrahams Gehorsam ist Glaubensgehorsam. Da hat also Bonhoeffer recht, Dietrich Bonhoeffer, wenn er sagt, wir können uns nicht gleichzeitig dem Herrn entziehen und glauben. Wer nicht gehorchen will, kann nicht glauben. Denn ich kann nicht gleichzeitig sagen, Herr, nein, nein, ich möchte es selber machen. Und in der ganzen Hingabe will ich dir folgen, Herr Jesus. Eins schließt das andere aus. Entweder vertrauen wir unser Leben ihm an, oder wir sagen, ich traue dir nicht über den Weg, ich komme zu kurz, ich komme zu kurz. Das sind typische Gedanken des Teufels. Es ist gut, ihr Lieben, wenn wir so etwas durchschauen. Das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens ist die Grundlage jeder Sucht, hat Karl Geyer mal gesagt. Das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens ist die Grundlage jeder Sucht. Deshalb lasse ich mir den Sonntagsbraten gerne so richtig gut schmecken, dass ich nicht das Gefühl habe, ich komme am Ende noch zu kurz und denke auf der Autobahn, ach, wenn ich doch mal einen richtigen Braten hätte. Entschuldigen Sie meinen Humor. Es gibt ja Dinge, die sind uns durchaus erlaubt, und Gott ist kein missgünstiger Gott. Wir dürfen für Dinge danken, die uns in dieser Welt geschenkt werden. Wir dürfen Freude haben. Wir wollen uns auch die gegenwärtige Weltlage nicht die Freude nehmen lassen, uns zu freuen am Sonnenschein, uns zu freuen an der Natur. Schließlich sind wir ja noch nicht alle von PC-Waffen vergiftet, oder? Sonst säßen wir heute nicht hier. Wir dürfen dankbar sein. Ich lebe an einem Ort, da ist Friede, Da gibt es keinen Aufruhr, da gibt es nicht immer Demonstrationen. Ein paar Neonazis, die kritzeln ein paar Parolen an Bahnhofswände. Das ist aber auch schon alles. Sonst darf ich in Frieden leben. Und dafür wollen wir herzlich dankbar sein und uns in keine Panik hineinreißen lassen. Abraham repräsentiert den Gott, der Verheißungen gibt, und immer wieder gibt Gott ihm Verheißungen. Er soll eine gewaltige Nachkommenschaft haben. Er war aber schon ein alter Mann von 75 Jahren. Und das Eigenartige ist, dass sich Gott überhaupt nicht beeilt. Gott lässt sich Zeit. 1. Mose 13, Verse 14 bis 17. Gott zeigt ihm das Land, in dem seine Nachkommen wohnen sollen. Und wenn Gott von der Nachkommenschaft des Abraham redet, da hat er vor allem ja eine Linie im Auge, die über Isaak auf Jakob Israel und das Volk Israel hinzielt und letztlich dann auf Jesus Christus, die Linie, die wir in Matthäus 1 finden. In Matthäus 1 haben wir ja das Geschlechtsregister Jesu Christi von Abraham über David bis auf Jesus. Diese Linie vor allem ist gemeint. Diese Linie hat Gott im Auge. Gott wiederholt alle paar Jahre seine Verheißung und der alte Mann wird immer älter. 75, 80, 85, 90. Es tut sich nichts. Also Gott sagt in 1. Mose 13, Verse 14 folgende: Und Jahwe sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und Süden, Osten, Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen, deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Staub der Erde, Sand am Ufer des Meeres, Sterne des Himmels. Es gibt einen mehrfachen Samen Abrahams nach den Verheißungen. Bei Sterne des Himmels dürfen wir wohl an die denken, wozu wir auch gehören, die geistlicherweise Nachkommen Abrahams sind, die gläubige Gemeinde. Dir will ich dieses Land geben und deinen Nachkommen. Mach dich auf, durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach. Dir will ich es geben. Also Gott geht sehr ins Detail, schau dir das Land an, da werden sie wohnen. Ist das nicht ein schönes Land? Mach dich mal vertraut, da werden sie wohnen. Das Eigenartige ist aber, es war noch kein Nachkomme da, es war noch kein Nachkomme da. Und immer wieder redet Gott, 1. Mose 15, Abraham, ich bin dir ein Schild und dein sehr großer Lohn. Irgendwann wird es den alten Leuten doch zu viel menschlich geredet, immer nur zu warten, zu warten, zu warten. Und die Sarah sagt zu Abraham, ich bin unfruchtbar, ich bekomme keine Kinder, weder bis heute noch in Zukunft. Vielleicht sollte die Magd dir dieses Kind gebären, nimm sie dir zur Frau. Vielleicht kann die Magd dir diesen Knaben gebären, den Gott gemeint hat. Ja, ist eigentlich keine dumme Idee, sagt der Abraham. Gut, ja, machen wir. Und dann wird ja auch der Ismael geboren, Ismael. Und Ausleger haben immer wieder darauf hingewiesen, als dann der Ismael von der Hagar geboren wurde, da hören wir 13 Jahre lang nichts davon, dass Gott zu Abraham geredet hätte. 13 Jahre Schweigen. Vom 86. Lebensjahr bis zum 99. Lebensjahr, 13 Jahre Schweigen Gottes. Wenn wir eigene Wege gehen, da kann es sein, dass Gott einmal gar nichts sagt und schweigt einfach mal. Er straft uns nicht in glühendem Zorn, aber er ist einmal eine Weile ruhig. Du gehst ja doch deine eigenen Wege, also was soll ich mit dir reden? Zwischen dem Ende von 1. Mose 16 und dem Beginn von 1. Mose 17 liegen nämlich 13 Jahre. Denn am Ende von 1. Mose 16 ist der Abraham 86 Jahre alt und am Anfang von Kapitel 17 ist er 99 Jahre alt. Und dann redet Gott aufs Neue mit Abraham 17, 5 bis 8. da ändert er seinen Namen und sagt, du wirst eine große Nachkommenschaft bekommen. Und dann sagt der Abraham gewissermaßen in Kapitel 17, Vers 18, ja, möge doch Ismael vor dir leben. Ist es nicht ein netter Junge geworden, der 13-Jährige? So wirst du sicher, oh Gott, deine Pläne weiterführen. Ismael wird Kinder haben und die werden wieder Kinder haben und so werde ich zu einem großen Volke werden, wie der Staub der Erde. Nein, nein, sagt Gott, ich habe was anderes im Sinn. Ich habe etwas anderes vor, nämlich Sarah wird dir in eurer beider Alter, wird dir auf wunderbare Weise von mir wieder lebendig gemacht, da wird sie dir ein Kind gebären, Isaak, Yitzchak, er hat gelacht. Anfangs hat die Sarah das gar nicht glauben wollen und hat gelacht, ich soll in meinem Alter noch ein Kind bekommen, aber dann wurde sie doch auch zum Glauben hingeführt und hat sich Glauben schenken lassen. Das geht wieder aus Hebräer 11 hervor. Da wird auch sie als ein Glaubensmensch uns vorgestellt. Durch Glauben hat sie einen Samen gegründet. Oder Abraham mit ihr. Hebräer 11. Gott hat von Anfang an nicht den Ismael als den gemeint, auf den entscheidend die Linie weitergeführt wird, durch den die Linie geführt wird, sondern er hat Isaak gemeint. Den Ismael werde ich auch segnen, ja, ja. Aber das, was ich meine, die Linie, die auf meinen Sohn hinführt, der ins Fleisch kommen wird, das ist die Isaak-Linie. Und Glaube lebt von den Verheißungen, Glaubensgehorsam, anders bei Mose. Bei Mose heißt es immer wieder, du sollst, du sollst, du sollst. Mose hat das Gesetz gegeben, Gott gab Israel durch Mose das Gesetz. Und wenn sie das Gesetz, das Israel gegeben wurde, in seiner ganzen Furchtbarkeit erkennen wollen, dann müssen sie sich vertiefen in Kapitel wie 3. Mose 26 oder 5. Mose 28. 5. Mose 28. Dann sieht man auch den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium. Wir leben vom Evangelium. Wir sind in der Spur des Abraham. Wir leben von den Verheißungen Gottes. 5. Mose 28, das ist ein sehr langes Kapitel. Da steht Gott da als der Fordernde, stellt er sich vor Israel. Ich verlange von euch, dass ihr in all meinen Satzungen und Geboten untadelig wandelt. Gott ist hier radikal. Er fordert den totalen Gehorsam, in Klammern, obwohl er weiß, dass das der Mensch doch gar nicht vermag. Gott fordert totalen Gehorsam. Warum fordert er etwas, was uns überfordert? Warum fordert er etwas, wovon er weiß, das kann ja Israel gar nicht? Paulus gibt da sehr kühne Antworten darauf. Paulus schreibt mal in Römer 5, das Gesetz wurde gegeben, damit die Sünde sich mehre. Das ist eine der ganz kühnen Aussagen des Paulus. Damit es mit der Sünde noch schlimmer würde, gab Gott das Gesetz. Oh, 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 oh. Im Alten Testament haben wir doch den Eindruck, Gott gab das Gesetz, damit es besser würde. Das heißt, dass die Sünde wegkommt und dass der Mensch endlich gehorcht. Ich habe mal eine Bibelstunde ausgearbeitet. Ich weiß im Moment nicht, ob ich die hier im Siegerland schon gehalten habe in den letzten 30, 40 Jahren. Es steht alles in meinem Buch geschrieben. Das Gesetz in siebenfacher Schau heißt eine Bibelstunde. Das Gesetz in siebenfacher Schau. Und da will ich deutlich machen, dass man über das Gesetz nicht nur unter einem Aspekt reden kann, um der Sache gerecht zu werden. Das Gesetz, ein Weg zum Leben, ist eine Aussage der Bibel. Das Gesetz, ein Weg in Tod und Verdammnis, ist eine andere Aussage der Bibel. Das Gesetz, ein Schutz, ein Zaun. Das Gesetz, ein Schatten künftiger Güter. Also das Gesetz hat verschiedene Aspekte. Und wer nur unter einem Aspekt über das Gesetz redet, der kann die Sache nicht voll erfassen. 5. Mose 28. Es wird geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird Jahwe, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Nebenbei gefragt, ist Israel schon die höchste aller Nationen der Erde? Geht von Jerusalem die Weisung aus für die ganze Welt? Nein, nein, bis heute nicht. Kommt aber noch, hat Gott verheißen. Jerusalem hat im Plane Gottes eine Bedeutung für die Zukunft. Und deshalb dreht sich schon heute, bewusst oder unbewusst, im ganzen völkischen Leben letztlich alles um Jerusalem. Und die Araber und die Terroristen auch, die verknüpfen ja natürlich den Hass gegen USA mit dem Hass gegen Israel. Das hängt für sie zusammen. Das hängt für sie zusammen. Letztlich geht es im Weltgeschehen um Israel und Jerusalem. Um deinetwillen gebe ich Völker dahin. Gott hat Macht, Weltgeschichte, Weltpolitik mit Israel und Jerusalem. Und dann werden in 5. Mose 28 erstmal alle die Segnungen aufgezählt, die über Israel kommen werden. Äußere, irdische, fleischliche Segnungen. Und dann aber kommen die Flüche, 5. Mose 28 ab Vers 15, eine lange, lange, lange Liste der Flüche, wenn du nicht in allem gehorchst, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, dann werden all diese Flüche über dich kommen. Warum ist Gott hier so radikal? Das Gesetz wird mal mit einem Zaun verglichen von Paulus, Epheser 2, Vers 14. Auf Golgatha hat Jesus den Zaun niedergerissen, der als trennender Zaun zwischen Israel und den Nationen stand, damit das auserwählte Volk nicht in die Sünden der Nationen hineinkommen sollte, war dieser Schutzzaun gegeben, die positive Seite des Gesetzes. Und wenn wir das Gesetz mit einem Zaun vergleichen, dann wissen wir, ein Zaun muss dicht sein. Keiner, der einen Garten hat und einen Zaun drumherum, und im Zaun ist ein Loch, einen Meter im Quadrat, da wird kein vernünftiger Gartenbesitzer sagen, ach ja, der größte Teil von meinem Zaun steht noch. Da ist zwar ein Loch vom Meter im Quadrat und da hinten ist auch ein Loch, macht nichts. Die Hauptsache steht noch vom Zaun. Nein, wenn da erstmal ein Loch drin ist, dann können ja alle möglichen Räuber und Tiere in den Garten hinein und dann kann ich den Zaun gleich voll wegtun. Wenn ein Zaun ist, dann muss er dicht sein. Wenn das Gesetz ein Zaun ist, damit die Sünde nicht ins heilige Volk hineinkommt, dann muss der Zaun dicht sein. Und so verlangt Gott von Israel, bitteschön, alle Gebote. Und Jakobus, dessen Brief ist auch durchaus sehr wertvoll auf seine Weise. Der Jakobus sagt, wer in einem Gebot strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Da ist es dann in den Augen Gottes fast egal, ob du ein Gebot oder alle übertretest, dann kannst du gleich alle übertreten. Und wer mit der Sünde anfängt, der macht ja bei einer Sünde nicht Schluss. Das bestätigt ja die heutige Gesellschaft, wenn der Staat so manches toleriert. Also auf sexuellem, geschlechtlichem Gebiet, ja, macht nur, was er wollt. Die Politiker sind auch nicht so ohne, die geben schlechte Vorbilder zum Teil. Also da könnt ihr schon euch austoben und machen, was ihr wollt. Es wird ja geradezu zur Sünde eingeladen. Das habe ich auf Plakaten gesehen, auf den Bahnhöfen in Württemberg. Ob es hier im Siegerland auch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht noch vom Staat finanziert. Gib AIDS keine Chance. Und dann heißt es, Seitensprung, Fragezeichen, aber bitte mit. Und das Übrige wird als Symbol dargestellt. Seitensprung, da wird ja nicht gewarnt. Davor, da wird noch eingeladen dazu. Ich habe es in Gnade und Herrlichkeit geschrieben. Die sollten mal lieber andere Plakate an die Bahnhöfe hängen, wie ich im Tessin einmal vor Jahren in einer katholischen Kirche ein Plakat gesehen habe. Treue und Enthaltsamkeit schützen vor AIDS. Das klingt schon besser. Da kämen die Leute vielleicht zu einem Nachdenken. Man kann nicht zu den jungen Leuten sagen, auf dem Gebiet macht, was ihr wollt, aber bitte keine Steine werfen und bitte keine Eigentumsdelikte. Wenn man auf einem Gebiet der Sünde freien Raum gibt, dann, das sehen wir ja, das bestätigen sich ja immer wieder, wo man auf einer Seite massiv sündigt, da ist dann der Weg zu Mord und Drogen und Lüge und Heuchelei und Verführung aller Art. Das steht weit offen. Also das Gesetz ist ein Ganzes. Entweder sage ich Ja zur Sünde oder Nein. Ich kann nicht die Sünde teilweise bejahen und auf andere Weise dann streng dagegen sein. Deshalb ist Gott hier so hart. Paulus sagt, Gott hat das Ganze gemacht, damit es mit der Sünde noch schlimmer würde, Römer 5, damit die Übertretung zunehme. Ja, ist denn Gott ein Zyniker? Stellt Gott hinterlistig fallen? Er tut so, als sollten wir die Sünde überwinden und weiß doch, dass wir es nicht schaffen und es noch schlimmer wird. Ja, sagt Paulus in Galater 3, das Gesetz ist unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch Glauben gerechtfertigt werden. Da gibt er uns die Lösung. Das Gesetz soll uns in einen Zerbruch führen und durch diesen Zerbruch sollen wir lernen zu schreien nach einem Erlöser, einem Heiland, einem Retter. Und dann sind wir reif für Jesus Christus. Und dann sagt Gott, ja, soweit wollte ich dich haben. Deshalb habe ich den Engeln genehmigt, alles Mögliche auszuarbeiten und anzuordnen, damit ihr eine genaue Tabelle habt, was darf ich nicht. Ihr könnt es ja nicht, das wusste ich ja im Voraus. Ich habe es trotzdem den Engeln genehmigt. Ich stelle mir die Dinge so vor, die 10 Gebote gehen auf Gott selbst zurück. Das sind unverrückbare Normen. Aber all die anderen vielen Einzelbestimmungen, da ließ Gott auch die Engel an die Arbeit gehen. Denn es heißt ja zweimal im Neuen Testament, angeordnet durch Engel, Galater 3 und Apostelgeschichte 7. Aber das nebenbei. Wir sehen also zwei Linien, eine Abrahamslinie, eine Moselinie, eine Linie der Verheißung, eine Linie des Gesetzes, Gesetzeslinie, Verheißungslinie, Fluch, Segen. Von Abraham her kommt der Segen. Auf diese Spur sind wir gestellt als gläubige Gemeinde, nicht auf die Linie des Mose. Frei vom Gesetz, proklamiert Paulus. Frei vom Gesetz heißt nicht, du kannst tun und lassen, was du willst, sondern nun gibt es ein höheres Gesetz, das Gesetz des Geistes, des Lebens, Römer 8, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und also werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist aber nicht ein Gesetz voller Vorschriften, du musst, du sollst, sondern das ist die innere Bindung an ihn, im Glauben, im Vertrauen, Vertrauensbindung. Ich wollte etwas vorlesen aus Galater 3. Galater 3 ab Vers 6. Wir sehen also, dass Abraham und Mose die Linien, die beide Männer repräsentieren, durchaus auch im Neuen Testament eine große Rolle spielen, auch gerade für uns, gerade auch im Galaterbrief. Galater 3, 6. Da geht es um die Glaubensgerechtigkeit, die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, die Paulus niedergeschrieben hat und Martin Luther wiederentdeckt hat. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennet daraus die aus Glauben, die sind Abrahams Söhne. Er ist auch unser Vater dem Glauben und dem Geiste nach, wenn auch nicht natürlicherweise, biologisch nicht, aber dem Glauben und dem Geiste nach ist auch Abraham unser Vater und wir insofern auch seine Kinder. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, das Evangelium im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Gesetz führt in Fluch, das ist die furchtbare negative Seite, 5. Mose 28, die Liste der Flüche ist viel länger als die Liste der Segnungen und das hat Israel erleben müssen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das sagt ja schon Habakuk und das wiederholt Paulus. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Hebräerbrief, Paulus, Habakuk. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfangen. zwei Linien, Gesetzeslinie, Verheißungslinie, Fluch, Segen, Gesetz und Evangelium. Was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium? Das ist ganz einfach, das kann jeder fassen. Das ist überhaupt nicht schwierig. Gott will in jedem Fall Gehorsam. Natürlich will er Gehorsam und Gott will auch Glauben. Aber die Reihenfolge ist verschieden. Auf dem Boden des Gesetzes, da heißt es erstens der Mensch, zweitens Gott. Gott sagt, wenn du, dann ich. Erst erweist euren Gehorsam, und zwar tadellos und radikal. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In der Bergpredigt verschärft der Herr Jesus das Gesetz noch. Er führt es ad absurdum. Er stellt so radikale Forderungen, dass eigentlich der Letzte merken müsste, kann ich doch gar nicht. Wie kann ich denn vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist? Das schaffe ich ja nicht mal anbruchweise. Wie kann ich seine Heiligkeit, seine Liebe aus mir selbst heraus praktizieren? Ist doch völlig unmöglich. Wir wissen ja wohl, Bergpredigt ist noch nicht paulinisches Evangelium, ist weit gefehlt. Bergpredigt ist zunächst noch Gesetzesbotschaft. Aber im Johannesevangelium werden wir dann schon auf die Glaubenslinie hinübergeführt und vollends bei Paulus. Das ist die totale Gnade, nur Gnade. Vorerst ohne Werke, nicht gerettet durch Werke, sondern zu guten Werken. Also auf dem Boden des Gesetzes, erst der Mensch, zweitens Gott. Gott macht sein Verhalten abhängig vom Tun des Menschen. Folgst du, dann bekommst du Segen. Folgst du nicht, dann kommt der Fluch. Diese Linie hat auch seine Bedeutung im Völkerleben und im einzelnen Menschenleben. Aber letzten Endes kommen wir damit nicht zurecht. Und dann gibt es Evangeliumsbotschaft. Evangelium, erstens Gott, zweitens der Mensch. Gott tut alles und dann erwartet er, dass aus ihm heraus, aus der Neuwerdung heraus, wir auch in einem neuen Leben wandeln können. Abraham repräsentiert Gottes Verheißung, Mose das Gesetz. Es gibt auch zwei verschiedene Bündnisse. Also gestern Abend habe ich gesprochen über A, Übereinstimmungen. A1, beide waren Männer des Glaubens. A2, beide waren auch Sünder. A3, beide hatten zu warten. Heute ist dran B, die Unterschiede. B1, Abraham repräsentiert Gottes Verheißung, Mose Gottes Gesetz. B2, es gibt zwei verschiedene Bündnisse. Bündnis unter Mose, Bündnis mit Abraham. B3, Unterschiede in der gesellschaftlichen Stellung. B4, der eine Darsteller des Vaters, der andere Darsteller des Sohnes. Ich will mich jetzt kurz fassen, denn die Zeit schreitet einfach voran. B2, verschiedene Bündnisse. Gott hat mit Israel am Sinai einen Bund geschlossen und das war ein zweiseitiger Bund. Gott sagte, das sollt ihr tun und das Volk sagte, jawohl, das wollen wir auch tun. Von beiden Seiten wurde es bejaht, denn es heißt 2. Mose 19, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Gott hat gesagt, das sollt ihr tun. Das Volk sagte, jawohl, das machen wir. Zweiseitiges Bündnis. Bei Abraham dagegen ist es ein ganz einseitiger Bund, den Gott mit Abraham schließt. Das liest man in 1. Mose 15. 1. Mose 15. Ich habe es gestern Abend schon berührt, das Kapitel von der Glaubensgerechtigkeit. Zunächst zweifelt Abraham, dann wiederholt Gott klipp und klar seine Verheißung. Nicht der Eliezer von Damaskus, der aus deinem Leibe kommen wird, der wird dich beerben. Du wirst einen leiblichen Sohn haben, der wird dein Erbe sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, Vers 6. Was Paulus im Römerbrief Kapitel 4 als Beispiel nimmt, aus Glauben werden auch wir gerecht. Und dann wird das noch durch einen Bund bekräftigt. Damals hat man Bündnisse in der Weise geschlossen, dass man Tiere geopfert hat, getötet hat und die Tierstücke, die legte man rechts und links eines Weges, sodass man dazwischen einen Gang hatte, so wie hier ein Gang vor mir ist und da die Tische. Wenn ich mir vorstelle, das sind keine Tische, sondern Teile getöteter Tiere, dann müsste ich da jetzt durchgehen und der andere Bündnispartner käme mir entgegen. So hat man Bündnisse geschlossen, indem beide Partner durch die Tierstücke der geopferten Tiere hindurch gingen. Und das sollte bedeuten, wenn ich den Bund nicht halte, dann soll es mir gehen wie den getöteten Tieren. Ich will unbedingt den Bund halten. Und nun ist Gott auch wie eine Feuerfackel zwischen den Stücken hindurchgefahren. 1. Mose 15, Vers 17. Als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss Jahwe einen Bund mit Abraham. Gott fährt hindurch durch die Tierstücke. So, was fehlt noch? Der andere Bündnispartner, der Abraham, der hätte natürlich nun auch dazwischen durchgehen müssen, aber der konnte gerade nicht, der war nämlich in einen tiefen Schlaf gefallen. Das hatte Gott so gewollt. Der war in einen tiefen Schlaf und Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. 1. Mose 15, 12, ein dramatisches Kapitel, das müssen Sie mal durchlesen. 1. Mose 15, der andere Bündnispartner, der konnte gerade nicht, weil er eingeschlafen war. Das ist ja beinahe lustig, wie Gott das angeordnet hat. Gott wollte es so, er allein hat den Bund mit Abraham geschlossen, der Mensch hat überhaupt nichts gemacht, der war im Schlaf. Bei Mose haben beide den Bund geschlossen. Wenn beide den Bund schließen, Gott und Mensch, das ist riskant, das ist gefährlich. Da könnte ja einer der Bündnispartner versagen und so hat ja auch Israel versagt und so versagt der Mensch auf Gesetzesboden. Aber bei Verheißungsboden Abraham, da ist Gott alleine der den Bund schließt, da kann nichts schiefgehen, da kann nichts schiefgehen. B3, Unterschiede in der gesellschaftlichen Stellung. Wie verschieden waren diese beiden Männer, wenn wir an ihre gesellschaftliche Stellung denken, wie groß war Mose und wie gebildet war er, auferzogen in aller Weisheit der Ägypter, an den besten Universitäten sozusagen studiert, Apostelgeschichte 7, Vers 22, er mag sich ausgekannt haben in verschiedenen naturwissenschaftlichen, astronomischen und was für Wissenschaften. Mathematik gab es ja wohl auch schon und verschiedene Dinge. Da war er wirklich ein Profi und da war er gebildet. Und er galt als Königssohn und Reichtum und großartige Macht stand ihm zur Verfügung. Das alles lässt er da hinten, um die Schmach des Christus auf sich zu nehmen, aus Glauben. In dem Moment, wo er erkannte, ich gehöre ja zu denen, die hier geplagt und geschunden werden. In dem Film Die Zehn Gebote hat man es ja vor Jahrzehnten versucht darzustellen. Ich gehöre ja zu denen. Das Leben des Mose betrug ja 120 Jahre. Ob wir so alt werden, weiß ich nicht. Die Lebenserwartung steigt. Mancher wird 90, mancher wird 100. Die älteste Französin brachte es wohl auf 123 vor einigen Jahren. 3 mal 40 Jahre. Das Leben des Mose zerfällt in 3 mal 40. Das geht aus Apostelgeschichte 7 hervor. Und als Mose 40 Jahre war, da hatte er sich also auf die Seite seines Volkes Israel gestellt und dachte, ich bin der gottgesandte Retter meines Volkes. Und er hat sich auch gleich an die Arbeit gemacht. Er hat einen Ägypter getötet, der einen Israeli misshandelte und hat das dann in dem Sand, im Boden verscharrt. Und er dachte, die werden jetzt endlich erkennen, ich bin der richtige Führer des Volkes. Nein, am anderen Tag hieß es, willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Dich wollen wir nicht. Oh weh, dachte Mose. Dann kommt die Flucht und dann gibt es die zweiten 40 Jahre im Leben des Mose. Die zweiten 40 Jahre wird er in die Stille geführt und wie ein Bruder gesagt hat, dann hat er Schafologie studiert. Dann hat er Schafe gehütet, 40 Jahre im Lande Midian, er hat geheiratet, bekam Kinder. 40 Jahre Stille, 40 Jahre lang durfte er lernen, das Schaf springt nicht dem Hirten voraus und gibt die Richtung an, sondern das Schaf hat dem Hirten zu folgen, sonst kommt der Hund. Also 40 Jahre Stille. Die ersten 40 Jahre, er wächst heran, Königssohn, Reichtum, Vergnügen und dann die Entscheidung für sein Volk. Und er meint, er sei der gottgesandte Retter im Eifer der Jugend. Und dann ist er 80. 80, wo so mancher von uns ans Aufhören denkt, da ging es bei Mose erst richtig los mit 80. Und da sagt Gott so, du sollst jetzt der Retter meines Volkes sein, dich berufe ich. 2. Mose 3, brennender Dornbusch. Und wenn wir 2. Mose 3 und 4 lesen, ja, so ist der Mensch. Im jugendlichen Eifer kann es ihm gar nicht schnell genug gehen und da hält er sich für was ganz Großes. Dann sagt Gott, Ruhe, Stille, du bist überhaupt nichts, werde mal ganz demütig. Mit 80, dann holt Gott sich den Mose und er, der mit 40 Jahren vor Eifer brannte, der ist mit 80, ach Herr, ich kann nicht reden, ach Herr, was soll ich dem Volke Israel sagen, wenn sie mich fragen, wie ist denn dein Name? Gott geht geduldig auf seine Fragen und Einwände ein, 2. Mose 3 und 4. Aber als Gott ein paar Mal immer wieder ihm schön alles beantwortet, ich kann nicht reden, ja, der Aaron, der wird dein Mund sein, dein Sprecher sein. Und am Ende sagt Mose, sende, wen du senden willst, nur nicht mich. Und da entbrannt der Zorn Gottes gegen ihn. Ich habe dich erwählt, du sollst gehen, du wirst zu dem Pharao gehen. Und so geschieht es dann auch. Und die letzten 40 Jahre, das ist dann seine eigentliche Tat als Volksführer. Der Abraham hatte auch 318 hausgeborene Leute, mit denen er da einen Krieg führte. 318 Leute, er hatte ein paar hundert. Mose hatte es mit einer Million zu tun. Mose, der gewaltige Volksführer. Abraham hatte demgegenüber nur ein paar hundert Leute, aber Abraham hatte was anderes. Er wurde Stammvater, Stammvater, und das wird immer wieder betont, aus dem Samen Abrahams, aus der Nachkommenschaft Abrahams. Wir lesen nicht im Neuen Testament aus dem Samen Moses, aus dem Samen Moses, aus dem Samen Abrahams. Mose, der große Volksführer, Abraham, der Stammvater. Und lassen Sie mich B4 noch zum Schluss der Stunde einen letzten Unterschied nennen. Der eine wird zum Darsteller des Vaters und der andere wird zum Darsteller des Sohnes. Abraham wird zum Darsteller des Vaters. Ab heißt ja Vater. 1. Mose 22. Professor Ströter nannte es den Schlüssel für Golgatha. 1. Mose 22. Der Vater und der Sohn gehen nach Moria. Darstellung des Kreuzes und auch schon der Auferstehung. Denn am dritten Tage erhält er seinen Sohn wieder zurück. Wir wissen, Abraham musste seinen Sohn nicht töten. Gott wollte nur erkennen, was in seinem Herzen ist. Das Opfer wurde in der letzten Sekunde abgesagt. Halt, 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 sagt ein Engel vom Himmel. Tu dem Knaben nichts. Golgatha wird im Alten Testament auf mancherlei Weise dargestellt. In 1. Mose 22 wird es in der Weise dargestellt, was es den Vater gekostet hat, dieses Opfer zu bringen. Von der Seite des Vaters her wird es beleuchtet. Welch ein Schmerz für den Abraham, als Gott das von ihm verlangte, und er war dazu bereit. Aber er hatte Auferstehungsglauben, das habe ich gestern Abend gesagt. Mose ist auch ein Darsteller. Heilsgeschichtlich, typologisch, als Typ, als Vorschattung, Abschattung. Mose ist ein Bild für den Sohn, der zweimal zu seinem Volke kommt. Jesus ist gekommen, Jesus wird wiederkommen. Jesus ist gekommen und wurde abgelehnt. Jesus wird wiederkommen und dann wird vorerst die gläubige Gemeinde, dann auch ganz Israel, wird ihn annehmen. Das Volk glaubte. Dieses zweifache Kommen finden wir vorgebildet bei Josef wie auch bei Mose. Josef kam zu seinen Brüdern. Was machten sie mit ihm? In die Zisterne geworfen, nach Ägypten verkauft. Und er kam ins Gefängnis und er kam wieder heraus. Und er wurde der zweite Mann nach dem Pharao. Alles werfen sich vor ihm nieder. Und dann gibt es die Wiederbegegnung mit seinen Brüdern. Beim zweiten Mal wurde er von seinen Brüdern akzeptiert. So haben wir es auch im Leben des Mose. Das erste Mal kommt er 40-jährig zu seinem Volk Israel und er meint, die werden mich doch wohl nun als Volksführer akzeptieren. Nein, sie lehnen ihn ab. Er muss fliehen, 40 Jahre in der Wüste. Dann kommt er das zweite Mal, 2. Mose 3 und so weiter, Auszug aus Ägypten. Das zweite Mal wird er akzeptiert und das Volk glaubte. Bruder Ströter hat es wunderbar dargestellt in einem Aufsatz vom brennenden Dornbusch. Und das Volk glaubte. Beim zweiten Mal heißt es, und das Volk glaubte. So auch wenn Jesus wiederkommt zu seinem Volke Israel. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das sind Linien, ihr Lieben, die wir im Worte finden, das sind wunderbare Linien. Wir aber wollen uns von Herzen darüber freuen, dass wir nicht in der Spur des mosaischen Gesetzes laufen müssen. Habe ich auch alles gehalten? Habe ich auch alles gehalten? Oh, da kommt der Fluch. Sondern, dass wir auf den Linien des Glaubens leben dürfen, durch Glauben gerecht, ohne Werke, wohl aber zu guten Werken. Epheser 2, 8-10. Der Herr möge sein Wort an uns segnen. Amen.